Ich bin auch bereit. Und Alex, ich habe dir diesmal, nach den schwermütigen Folgen des letzten Mal, nur heitere Themen mitgebracht.
Ja, gespannt.
Ein Blumenstrauß der Fröhlichkeit zieht heute diesen Podcast ein und alle können zuhören. Ich habe das Fenster zu klein geschoben, ich komme nicht auf den Playbutton für das Intro. Ich habe einfach das Fenster zu klein geschoben, damit ich dich groß sehe. Moment. Aha, los geht's. Alex, ich bin erzürnt. Ich bin schon wieder im Rant-Modus.
Hast du nicht gesagt, dass du nur fröhliche Sachen heute mitbringst?
Danach. Nein, ich bin außer mir. Wir haben überhaupt keine Audiokommentare gekriegt für diese Folge. So geht das nicht. Wenn die Leute, ja, wenn ihr hier nicht mitmacht, dann können wir den Popel auch sein lassen. Wir wollen eure Stimmen hören. Ihr seid wichtiger, liebe Hörerinnen und Hörer, wichtiger Teil dieses Podcasts. Ohne euch geht das nicht. Ich fühle mich frustriert und alleingelassen.
Ich würde sogar auf meine Apple 5-Sterne-Rezension verzichten, nur damit Danny kollektiv Audiokommentare bekommt.
Bitte, schickt uns Kommentare auf die Telefonnummer und die üblichen Medien.
Ich mag nämlich keinen traurigen Danny. Wir haben aber trotzdem einen kleinen Kommentar geschrieben.
Lies mal vor.
Na gut, wenn du das sagst. Hey ihr Lieben, ich habe heute euren Podcast entdeckt und mache den ganzen Tag nichts anderes, als eure Folgen zu hören. Smiley. Wie spendet man euch eigentlich? Liebe Grüße, Alex. Also nicht ich.
Wie spenden? Verstehe ich nicht. Was denn spenden? Wortspenden. Wir wollen Wortspenden. Bitte schick uns einen Audiokommentar, Alex.
Das finde ich auch. Aber ich war ganz überrascht. Hast du jemals daran gedacht, dass jemand uns spenden will? Wobei, wir haben doch schon mal eine Bierspende bekommen. Das ja, ist ja ach so,
genau. Entweder Wörter oder Bier. Wir nehmen beides gerne an. Wenn du uns Bier aus dem Ostdeutschland schicken willst, wir sind für alles offen. Und solltest du uns Biere schicken, die wir schon vorgestellt haben, trinken wir sie einfach so aus.
Ja, ohne was zu sagen. Ganz anonym.
Albrecht Dürer, ich glaube, es ist ein Pseudonym. Ich glaube, der Name ist nicht echt. Er hat uns auf Twitter geschrieben. Und Albrecht Dürer schreibt, ich habe die Folge gerade zur Hälfte gehört. Es gab wieder die Situation, in der ihr keinen guten Begriff für die Ostbubble findet. Aus humoristischen Gründen schlage ich Pionierblase vor. Ich hoffe, ich muss das nicht erklären, kann ich aber. Grüß von einem 78er. Also ich würde sagen, Albrecht Dürer, wir lassen das hier offen. Bitte schick uns einen Kommentar und erkläre es. Ich finde Pionierblase sehr lustig.
Ja, du musstest mir das schon erklären und ich möchte, dass du es jetzt auf jeden Fall nicht erklärst. Genau, damit Albrecht Dürer uns einen Audiokommentar schickt.
Hier im Westen heißt das Konfirmandenblase, habe ich gehört. Im Rheinland. Ansonsten, was gibt's noch an Kommentaren? Twitter hat uns und mehr Kekse, Anne heißt sie, glaube ich, geschrieben, dass sie in einer Poliklinik war und hat uns davon ein Foto geschickt. Ist das nicht schön in Thüringen? Guck, ich zeig's dir. Da ist das Foto von der Poliklinik. Vom Eingang.
Sehr lustig. Mensch, da ist jemand im Anfang unseres Podcasts eingestiegen.
Immer wenn Leute jetzt zum Arzt gehen in Ostdeutschland, denken sie an uns. Ob das gut ist, weiß ich nicht.
Also wenn sie gesund rauskommen, auf jeden Fall. Besser ist ja eigentlich auch gesund reinzukommen und gesund rauszukommen. Ne? Naja.
Das war das Kollektiv. Bitte hier nochmal der Aufruf für alle neuen Hörerinnen und Hörer und alle Alteingesessenen. Ich sag mal so Mandy, Kerstin, Niklas, wir warten auf euch und alle anderen auch. Ihr könnt auch gerne Audiokommentare schicken und wenn ihr hinterher denkt, ach du Scheiße, was habe ich da gemacht, dann löschen wir den einfach wieder, dann spielen wir den nicht. Aber immer folgt eurem Herzen und labert uns alles auf, was euch zwischen die Zähne kommt.
Und einige fragen uns ja, wie kann man uns denn einen Audiokommentar schicken?
Alex, niemand fragt das. Aber erzähl du nur.
Ich wurde letztens gefragt.
Echt? Im echten Leben?
Im echten Leben. Also da könnte sich also noch ein Audiokommentar demnächst ankündigen.
Ja gut. Ja, wie denn?
Also wir haben erstmal in den sogenannten Shownotes zu dem Podcast, da steht immer eine Telefonnummer. Und man kann diese Telefonnummer eingeben bei Telegram, Signal, WhatsApp. Oder einfach auch dort nach 8082 Podcast suchen. Das geht anscheinend auch. Und dann kann man uns dort so einige Minuten lang was drauf sprechen und wir freuen uns. Vor allen Dingen Danny.
Juhu!
Nicht, dass er dann wieder ranten muss. Nun gut, aber was ist nochmal das Motto dieses Podcasts?
Das Motto ist, wir wollen die Leute nicht langweilen. Aber Alex, mir wird hier mal vorgehalten, ich würde dich so abwürgen. Du würdest nie sowas erzählen können. Ich wäre so erpicht auf die Struktur. Und deshalb dachte ich, plaudern wir jetzt einfach mal ein bisschen, um die Leute zufriedenzustellen. Wie geht's dir so?
Ja, mir geht's ganz gut.
Was hast du heute gemacht?
Ich habe einfach nur gearbeitet. Homeoffice. Ich hoffe, dass es irgendwann mal aufhört.
Ja, du bist ja lange schon im Homeoffice, ne? Wann warst du das letzte Mal in der Firma?
In der Firma war ich im August.
Im August das letzte Mal?
2020, ja. Mhm. Und im Grunde genommen nur 3 Tage seit der Corona-Pandemie.
Dein Hobby ist das Spazieren. Wo bist du das letzte Mal hinspaziert? Wo hat es dich hingetrieben in der Stadt? Konnte man nicht gestern treffen? Oder vorgestern?
Ich glaube, das mit dem Plaudern, das wird nichts. Ich habe gar keine interessanten Themen. Ich gehe nur in Köln spazieren. Immer im Kreis im Grunde genommen. Es ist wirklich sehr traurig.
Köln ist ja klassisch ja auch traditionell in Kreisen aufgebaut, in den Kölner Ring, inneren, äußeren Ring. Da sieht man ja bis heute noch die alten Stadtstrukturen der Römer.
Das erklärt, warum ich immer dort ankomme, wo ich losging.
Richtig. Das ist der einzige Grund, warum du auch nach Köln gezogen bist. Du kannst dich nicht verlaufen, Alec.
Ich bin deswegen nicht nach Köln gezogen.
Hast du dich schon mal verlaufen in deinem Leben?
Nee, ich glaube nicht wirklich großartig.
Ich glaube, in dem Laber-Podcast, das wird mit uns nichts, Alex. Ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Weil immer, man fragt sich, du, mich, ich, dich, und wir sagen immer, oh nee, eigentlich weiß ich dazu nichts. Es bringt nichts. Wir müssen uns an Erinnerungen langhangeln, weil sonst wird das hier.
Ja, wir brauchen einfach Struktur.
Ja. Im Leben und im Podcast. Okay, also, das war das Experiment Laber-Podcast. Er hat nicht funktioniert. Wenn ihr Fragen an Alex habt, stellt sie bitte per E-Mail.
Ich werde sie dann vorlesen. Ich kann mich dann vorbereiten, journalistisch in mich gehen.
Alex, wir wollen die Leute nicht langweilen, deshalb kommen wir zur ersten Kategorie dieses Podcasts. Und der heißt wie immer Das Wort.
Das Wort.
Einer von uns bringt ein Wort mit, über das wir frei assoziativ sprechen. Und der andere weiß nicht, welches Wort der andere mitbringt.
Ja, und du bist heute dran.
Ja, ich freue mich so. Und ich habe dir versprochen, ich bringe nur Themen der guten Laune mit, des Frohsinns, der Heiterkeit und der humoristischen Eloquenz. Und deshalb ist mein Wort, was ich heute mitgebracht habe.
Und du freust dich schon so. Man merkt, dass es was Gutes ist.
Barbies.
Barbies.
Mein Wort ist Barbies.
Ja, ich hatte keine.
Du hattest keine.
Warum bist du so überrascht, dass ich keine Barbie hatte? Barbies sind für mich, also wenn ich an Barbies denke, dann denke ich eigentlich an die Werbung. Also ich denke an diese ganzen Barbie-Werbungen, wo die Häuser gefühlt immer größer wurden und überall Lebenssituationen neu aufgebaut worden sind. Und ich sage jetzt mal so, es ist so ein bisschen wie bei Lego, nur halt so lebensechter und natürlich alles total in Pink. Das ist für mich Barbie. Und ansonsten natürlich, ich hatte total viele Freundinnen, die total drauf standen und unbedingt Barbies haben wollten. Vor allen Dingen das Barbie-Traumhaus. Also Klischee hin oder her, aber man wollte das haben.
Ich habe 2 Fragen an dich zu deiner Kindheit und Jugend. Frage 1. Hast du jemals mit Barbies gespielt als Kind?
Ja. Aber mit Ken.
2. Frage. Hast du jemals Barbies kaputt gemacht als Kind?
Nee, das hatte ich nicht.
Nein? Ich habe ja beides. Ich habe so mit Barbies gespielt und Kens, da kommen wir gleich noch drauf. Und Barbies die Köpfe abgerissen, Haare rasiert, sie angezündet und die Füße abgeschnitten.
Das ist so eine krasse Jugend. Also man muss dazu sagen, ich habe mit Barbies nur gespielt, immer bei anderen, weil ich hatte ja selber keine. Und natürlich fand ich es total faszinierend, immer diese Puppen auszuziehen. Also vor allen Dingen wollte ich immer wissen, ob sie Geschlechtsteile hatten. Das hat mich tatsächlich interessiert. Und ich fand das auch immer sehr enttäuschend, dass sie das nicht hatten. Ja. Weil ich war ja sehr früh interessiert an Sexualität und Aufklärung und so weiter. Und fand das irgendwie so traurig, dass sie nichts hatten.
Kindheitserinnerung? Es gab 2 Arten von Kens. Welche waren das? Was Genitalien betrifft? Kannst du dich noch erinnern?
Es gab 2?
Ja, es gab 2 Kens. In meiner Erinnerung zumindest.
Jetzt bin ich gespannt.
Es gab den Ken mit aufgemaltem Schlüpfer und den ohne. Meine Erinnerung gab es diesen Ken, der unten nur so glatt war, ne? Wo nichts da war. Und da gab es ein zweites Modell, ich weiß nicht, ob das dann auch Barbie war oder ein anderes Vergleichsprodukt, die hatten so einen aufgedruckten Feinrippschießer, also so als Plastik nochmal drüber.
Mein Gott, ist das brüde.
Das ist meine Erinnerung an Ken. Durftest du denn nicht mit Barbies spielen? Musstest du deshalb mit Ken spielen oder wolltest du lieber mit Ken spielen? Weil ich weiß nämlich noch, ich war umgeben von Barbies in meiner Kindheit, deshalb habe ich das Thema mitgebracht. Hatte ja eine Schwester, eine kleinere, die mit Barbies gespielt hat. Meine Nachbarin, die unten im Haus gewohnt hat, im Plattenbau, hatte auch mit Barbies gespielt. Ich durfte aber, wenn ich mitspielen wollte, musste ich immer Ken sein. Wie war das bei dir?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr, aber die Tendenz ist sehr, sehr stark, dass ich, glaube ich, einfach nur mit Ken spielen musste, weil ich ja sozusagen der männliche Gegenpart in Anführungszeichen war. Also musste ich halt mit Ken spielen. Aber so ein großes Vergnügen war das jetzt nicht. Hattest aber mal noch vorher gefragt, hattest du mal eine Puppe? Also nicht einfach nur ein Kuscheltier, sondern also wirklich eine Puppe?
Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wir hatten Puppen im Haus. Ich bin ja jetzt drittes Kind von vieren, die in dem Haus gelebt haben. Es gab bei uns immer viel Spielzeug, aber soweit ich mich erinnere, als Kind war das nie so wirklich zugeordnet. Ich weiß, bei uns gab es so eine Puppe, die so die Augen auf und zu gemacht hat.
Oh,
ganz
ja.
Gruselig. Und ich wollte immer wissen als Kind, wie das geht, durfte der aber die Augen nicht rausnehmen. Und irgendwann ging ein Auge nicht mehr zu. Das war noch gruseliger. Weißt du, wie die Puppe immer, da ging ein Auge auf und zu.
Ja, das geht mir manchmal morgens auch so, dass dann meine Augen nicht gleichzeitig aufgehen. So fühlt es sich dann an.
Ich habe das Thema mitgebracht, weil die Frage ist ja, was hat das mit heute zu tun? Weil ich hatte mir überlegt, Barbies, was habe ich als Kind so gemacht? Und Barbie war so durch meine Schwester und durch meine Nachbarsfreundin für mich so das erste richtige Westspielzeug, an das ich mich erinnere, außer Matchbox. Irgendwie Barbie war so dieses, ja, Plastik, Happy Plastik, große Brüste, schmale Hüfte, viel Sachen dazu zu kaufen. Also so ein Spielzeug, mit dem man nicht fertig wurde. Weil es gab immer neue Sachen zum Anziehen. Dann weiß ich noch, meine Schwester hat sich mal heulend auf den Boden geworfen im Spielzeuggeschäft, weil sie unbedingt, ich weiß noch, das war in Göttingen, kein Taschengeld mehr hatte, eine Barbie haben, deren Badeanzug sich verfärbte unter Wasser. Also wenn es mit warmem Wasser in Kontakt kam, wurde der blau-gelbe Badeanzug dann grün-blau oder so, keine Ahnung. So. Ich habe dann von meinem Taschengeld meiner Schwester diese Barbie gekauft, weil sie sie unbedingt haben wollte. Ja, und es nahm halt kein Ende. Dann kam dieses Barbie-Traumhaus und dann gab dieses Barbie-Mobil auch. Das war so ein Wohnmobil, was man aufklappen konnte.
Ja.
Das hatte meine Schwester auch. So. Und das summierte sich halt auf und alles voller Barbie und hier und dann, und auf einmal mit dem Umzug aus dem Plattenbau 1997 wanderte das halt 1:1 auf den Müll. Und ich weiß noch, dass mein Vater diesen riesen Müllcontainer bestellt hat, weil wir echt ausgemistet haben nach 20 Jahren und stellte dieses Barbie-Traumhaus und das Barbie-Traumobil halt auf die Kante dieses Müllcontainers, damit ein anderes Kind Freude hat, das mit nach Hause nehmen konnte. Und zwar auch weg innerhalb 5 Minuten. Genau. Das ist meine Erinnerung. Und gleichzeitig fand ich es auch sehr interessant, weil damals, als wir das hatten, 1992, irgendwie das zumindest für mich in meiner Wahrnehmung nicht so Mädchenspielzeug war, in dem Sinne, dass ich mich geschämt habe, mit Barbies zu spielen. Also man hat ja heute dieses Klischee so ein bisschen mit, ne, du spielst mit Barbies und männlich-weiblich, rosa, hellblau. Ich habe das aber als Kind, erinnere ich mich, nicht so wahrgenommen, dass mich da irgendjemand gedisst hätte oder so.
Also das gab es bei mir auch nicht. Und ich hatte ja gerade noch gefragt, ob du eine Puppe hattest. Ne? Also ich hatte in meiner Kindheit, ich glaube, so 2 Puppen. Und eine hatte ich auch sehr, sehr lange, auch so mit diesen, dass die Augen dann auf und zu gingen und so. Und wo man aber auch schon so mit einer kleinen Bürste die Haare so bürsten konnte und so. Das hatte ich gehabt und das war auch okay. Und es gab irgendwie nie so Sätze, meine Eltern irgendwie, das wäre jetzt was für Mädchen oder Jungs. Das kannte ich so gar nicht von meinen Eltern. Aber mein erstes Westspielzeug, also was, so wie du gerade Barbie beschreibst, das war für mich ganz klar Lego.
Mhm. Ich hatte nie Lego.
Das ist interessant. Also du hattest Barbie und meinst du, es liegt daran, dass du eine Schwester hattest?
Das weiß ich nicht. Ich hatte einmal, mir hat das Zusammenbauen, glaube ich, nicht so viel Freude gemacht. Ich habe, das Einzige, was ich von Lego hatte, in meiner Erinnerung, war so ein Lego-Schiff, was geschwommen hat in der Badewanne mit so einem festen Korpus, man konnte um Sachen raufbauen. Das war's.
Also ich hatte schon zu DDR-Zeiten auch was zum Zusammenbauen. Ich weiß leider nicht, wie die Firma heißt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute das auch kennen. Das war immer so eine blaue Packung und ich glaube, dass dort immer irgendwie 100, 200, 300, 400 standen. Das war sowas wie der Schwierigkeitsgrad von dem, was man da zusammenbauen konnte. Das war irgendwie so eine Mischung aus so Holzsachen, die man dann irgendwie zusammenschrauben konnte mit so Plastikteilen. Da konnte man dann so einen Kran oder so irgendwie zusammenbauen. Fähre, irgendwas mit V. Aber das wäre nochmal interessant. Vielleicht erinnert sich ja jemand und kann uns dazu mal was schildern. Und dieses Zusammenbauen hat sich eigentlich in Lego irgendwie so weitergegeben. Und ich mochte eigentlich dieses Zusammenbauen, aber ich mochte natürlich auch, dass man also immer wieder was anderes und Neues hatte und eigentlich was sozusagen das Barbie-Traumhaus oder das Barbie-Mobil war. Das war eben dann bei Lego ja entweder also das Polizeirevier oder der Hubschrauber oder wie auch immer. Aber ich habe nie die wirklich großen Sachen bekommen. Also ich habe immer nur die kleinen Lego-Sachen bekommen, weil die schon sehr teuer waren. Und meine Eltern waren generell nicht sehr spendabel, wenn es um Spielzeug ging. Auch nicht bei sowas. Ich weiß gar nicht, warum die da so zurückhaltend waren. Also bauen war okay, aber ich hatte auch zum Beispiel so ein Mikroskop, so ein Schülermikroskop. Hattest du sowas? Also gab es bei euch was Naturwissenschaftliches für Jugendliche?
Ja, ich hatte als Kind auch so ein Mikroskop, aber aus Plastik. So ein Plastemikroskop, die nicht so schön waren wie die, die man in der Schule später hatte.
Ja, aber ich kann mich nur erinnern, das war, glaube ich, kurz nach der Wende war das eins meiner ersten großen Geschenke zu Weihnachten. Das war wirklich so ein Riesenkasten. Und da war dann wirklich so zu diesem Mikroskop noch so allerlei Kram, damit du da irgendwie so Sachen auch experimentieren konntest. Das fand ich schön. Und das Lustige ist aber, dass mein Vater aus seinem Institut mir aber ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber so Plättchen mitgebracht hat, wo man dann, also wo praktisch schon Sachen gearbeitet worden sind. Und so hat er praktisch also mir sehr professionelle Sachen mitgebracht, die teilweise Jahrzehnte alt waren, die ich dann aber unter dem Mikroskop mir genauer anschauen konnte. Also so Zellen und so weiter. Das war toll. Das hat mir viel Spaß gemacht. Da würde ich aber sagen, dass das ganz klar eine Prägung meines Vaters war, der naturwissenschaftlich einfach, glaube ich, mich in so eine Richtung pushen wollte. Deswegen hätte er, glaube ich, so Barbie und Co. so als kapitalistischen Scheiß abgestempelt.
Apropos kapitalistischen Scheiß. Das ist nämlich der zweite Grund, warum ich Barbie mitgebracht habe, weil in meiner Erinnerung, die natürlich total verfälscht ist, weil sie nicht meine echte Kindheitserinnerung ist, aber Barbie das erste Zweiklassen-Spielzeug war, was mir unter die Augen gekommen ist.
Jetzt hast du die Spannung aufgebaut.
Ja, denn du wirst dich auch, wenn ich dir sage, wirst dich daran erinnern, die Hörerin auch. Es gab zwei Qualitäten von Barbies. Das war die echte und die gefälschte. Die Billig-Barbie und die teure. Die echten Barbies von Mattel hatten wunderschönes Haar und ganz Körper, Plastik, Arme und Beine, die man knicken konnte. Die hatten diese Knick. Die ich als Kind versucht habe, so oft zu knicken, bis sie geschmolzen sind, ist mir nie gelungen. Sie waren echt von Qualität. Und es gab die Billig-Barbies im Ramschverkauf. Meistens standen die da, wo auch die Kinderzeitungen standen. Das waren die, die nicht mal komplett Haare hatten. Die hatten diese langen Haare und hinten aber Glatze. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, traurig.
Die hatten komplett Haare, die waren noch von schlechterer Plastikqualität und oben wie so ein. Also hinten da, wo die Haare drüber waren, waren gar keine Haare eingestickt, sondern wie bei so einem Mönch war da quasi ein Loch, um Haare zu sparen. Und die hatten auch keine richtigen Knickkniegelenke und manchmal sogar, wenn man ganz schlechte Qualität erwischt hat, hatten die nicht mal Vollplastikbeine, sondern so Hohlplastikbeine, die man quasi in alle Richtungen drücken konnte. Genau. Und Ziel aller Mädchen und Jungs meines Alters war es natürlich, eine Qualitätsbarbie zu haben und nicht die Billigbarbies.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Aber da würde ich sagen, hat Mattel alles richtig gemacht.
Ne? Genau. Vorteil natürlich für mich in der Billig-Barbie-Fraktion, man konnte sie leichter zerstören. Also den Kopf war da mal schnell abgerissen und die Beine in Richtung abgeknickt, dass sie abfielen.
Warum hast du überhaupt die Sachen kaputt gemacht?
Machen nicht alle Kinder Sachen kaputt?
Ja, aber ging es dir ums Kaputtmachen oder ging es dir darum zu experimentieren?
Ich möchte an dieser Stelle disclaimen. Ich habe nie Tiere gequält, habe nie Menschen umgebracht oder ihnen Körperteile abgeschnitten. Nein, das war also im Spielen irgendwie. Ich meine, diese teuren Barbies waren halt ja wirklich gut von Qualitäten. Die billigen, die konnte man eben mal so zerrupfen oder so.
Also auch letztlich Naturwissenschaft.
Ja, und austauschen. Hat nie, ich meine, jeder von uns hat mal versucht, den Kopf von Ken auf eine Barbie zu stecken, oder nicht?
Also jetzt, ich war wo du sagst,
von Unmengen von Barbies. Unmengen. Meine Nachbarn, wir hatten alles. Barbie Traumhaus, Barbie Mobil, Barbie kennt, Barbie verfärbt sich, Barbie. Ach, wir hatten, ach was, fällt mir jetzt ein, gar nicht drüber nachgedacht, ist, wir hatten eine Barbie, die sprechen konnte. Da hat hinten einen Knopf und er sagte sowas wie, lass uns zusammen schwimmen gehen. Oder ich habe Lust mit Ken zu grillen. Oder irgend so ein Scheiß. Kennst du die Barbies, die sprechen können? Die haben wirklich nur Bullshit erzählt. Nur frauenfeindlichen Scheiß. Was als Kind natürlich nicht bewusst war, aber es war wirklich, also stereotypisch Horror.
Gab es nicht auch eine Barbie, deren Haar wachsen konnte, sodass man diese Haare frisieren konnte? Gab es nicht sowas auch mal? Oder ist das eine andere Firma?
Das weiß ich nicht.
Weil ja irgendwie Haare bei Barbie, das hat ja schon Bedeutung gehabt. Also Haare frisieren, Haare schneiden. Ja, da ist ganz schön viel Geld draufgegangen, ne? Wie viel hat so eine Barbie gekostet?
Das weiß ich nicht mehr. Es war aber nicht billig. Und vor allem, es gab ja so viel Kleidung und Zusatz und neue Schuhe. Und ich weiß nicht, dass ich damals in Läden bin und dachte, ach komm, hier gibt tolle Outfits für Ken und Barbie. So Hochzeitsklamotten und wir fahren Skiklamotten und Snowboard und Sommerurlaub. Und da konntest du immer in so eingeschweißten Pappen so aufgeklebte Kleider kaufen, die man dann so ganz schwierig erstmal mit so Klemmdraht rausdrehen musste, dass man die der Barbie anziehen kann.
Es ist im Grunde genommen wie mit den Sims, ne? Nur, dass Sims halt digital sind, aber du hast da auch, kannst ein Haus bauen und es gibt irgendwie hunderte von Add-ons, Sims Halloween, Sims kochen, Sims im Weltall. Hauptsache kontinuierlich Geldfluss. Das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Also, dass man schon noch irgendwie versucht, Spielzeug zu verkaufen, das immer wieder dazu anregt, weiter zu investieren. Ja, und also selbst bei Smartphone-Apps hast du das ja auch, dass du dann versuchst, irgendwelche Extras zu kaufen oder so. War das nicht bei Farmville auch ähnlich? Da musste man dann, gut, ich will jetzt Barbie und Farmville nicht in eine Schublade drängen, aber.
Ja, da sind wir schon bei der Frage, was ist mit heute, die wir uns ja immer stellen wollen. Wie hat uns das geprägt? Und ja.
Naja, Barbie ist für mich immer noch einfach diese Erinnerung dran, was ich alles nicht haben kann. Wir hatten ja das hier und da immer mal wieder angerissen, aber weil ich ja gerade meinte, Barbie war etwas, was in der Werbung halt sehr, sehr oft auftauchte. Vor allen Dingen, also wenn du jetzt so Kinder- und Jugendsendungen hattest, dann kam man ja an dieser Art von Werbung ja überhaupt nicht vorbei. Und für mich war das immer dieser Punkt, das kannst du nicht haben, das ist zu teuer, das ist Westen. Also selbst nach der Wende war das irgendwie so tief bei mir eingeprägt. Und dieses Gefühl, etwas nicht haben zu können, also dass man vielleicht etwas verpassen könnte oder dass andere etwas haben, aber man hat es selbst nicht. Ich würde nicht sagen, dass das total raus ist bei mir. Also dieses Gefühl irgendwie, ich müsste es mir jetzt doch mal kaufen, obwohl ich es eigentlich nicht brauche. Weil ich meine, eine Barbie, muss man ja ehrlicherweise sagen, braucht man ja nicht wirklich. Und braucht sie jetzt wirklich noch das 20. Kleid? Wahrscheinlich nicht. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber es ist ja ein Kinderspielzeug und für Kinder. Aber also wird jetzt dadurch eine Kindheit glücklicher, nur wenn man die Barbie jetzt für alle Jahreszeiten und Gelegenheiten einkleiden kann? Ich bin da. Was heißt unsicher? Ich bin eigentlich nicht unsicher, weil ich bin ganz gut auch mit wenig Spielzeug ausgekommen. Will jetzt aber natürlich nicht verteufeln, dass es generell also viel Spielzeug gibt. Aber ich glaube schon, dass man also Kinder brauchen es nicht unbedingt. Das ist am Ende so ähnlich wie mit Katzenfutterwerbung. Die Katze, die das Katzenfutter isst, die guckt die Werbung ja gar nicht. Der ist vollkommen egal, ob da Schäber oder wie auch immer die heißen, sondern man versucht ja auch das Katzenfutter in der Werbung so zu inszenieren, dass es fast lecker, also für den Menschen aussieht. So, und dann kauft man es, damit man im Grunde genommen ja es dann am Ende der Katze eigentlich hinstellt.
Immer wenn ich heute irgendwo Petersilienröschen drauflege, muss ich immer an Schäber denken.
Ja, ja.
Ja, abschließend, wenn ich jetzt bewerten soll, was hat es für mich heute zu tun? Ich erinnere mich an eine schöne Kindheit zurück mit Barbie und den Nachbarskindern zu spielen irgendwie. Und dass ich jetzt rückblickend in einem Haushalt und in einer Umgebung aufgewachsen ist, wo mir nie untersagt worden ist, jetzt spiel nicht mit den Barbies, mach lieber was anderes. Das war nie Thema, in meiner Erinnerung zumindest. Das finde ich schön. Und ja, Barbie ja auch, wenn ich mal geguckt habe, die sind ja auch diverser geworden. Also irgendwie ist ja Barbie auch mit der Zeit gegangen. Es gibt halt Barbies in anderen Hautfarben. Es gibt korpulente Barbies. Es gibt Barbie im Rollstuhl. So, das ist dann aber gleichzeitig immer natürlich absolute Symbol für Kindheitskommerz und die schreienden, bunten Werbung irgendwie. Ja. Und ich hatte das, mich hat das an ein schönes Kunstprojekt erinnert. Es gibt ja G.I. Joe.
Mhm.
Und die gibt es auch als Sprechpuppe. Und die sagt immer sowas wie, ihr werdet alle sterben oder sowas in der Art. Oder ich knall euch alle ab oder ich bin G.I. Joe und ich rette Amerika. Und die Barbie sagt sowas wie, lass uns mit Ken essen gehen. So, und es gab mal ein Künstlerkollektiv in den USA, soweit ich mich erinnere, die haben einfach tausend von diesen Puppen gekauft und haben die Sprachchips ausgetauscht, sodass Barbie immer sowas gesagt hat wie, ich knall euch alle ab. Und G.I. Joe mal gesagt hat mit, oh, es ist so schön am See, ich würde gerne baden gehen. Und haben die einfach wieder in die Packung zurückgesteckt und wieder in den Laden zurückgetragen heimlich. Sodass tausend Kinder eben diese Puppe mit dem falschen Sprachchip gekauft haben. Fand ich sehr lustig.
Das ist, yes, das ist wirklich
grandios. Das glaube ich auch, erinnere ich mich um die 2000er.
Das passt zu denen, ja.
Ja. Und da muss ich an Barbie denken, weil das irgendwie, ja, als und das eben jetzt mal aus einem Ostblick und da wieder sowas, wo wir, glaube ich, überrascht worden sind von dem, was passiert. Ich glaube, die Erwachsenen auch nicht, nur wir Kinder, dass ja Barbie schon seit den 70ern eigentlich ein popkulturelles Symbol für Schönheitsideale, für Rollenbild der Frau in den USA rüber, oder für die westliche Welt, Schönheit, Glanz, Hochglanzwerbung, Kommerz ist. Aber ich glaube, dass uns war das im Osten gar nicht so klar, 1990. Weil für uns war das ja neu auch. Also ich glaube nicht, dass wir die Ikonografie von Barbie meinen Eltern bewusst war, als wir uns Barbie gekauft haben.
Das finde ich ist nochmal ein richtig guter Punkt, weil der ist mir gerade eingefallen, als du G.I. Joe genannt hast. Der existierte ja offensichtlich auch nicht in der DDR und war kein Spielzeug, das uns jemals geprägt hat. Und es gibt bei Netflix eine sehr, sehr schöne Reihe über die Entstehung von Spielzeugen. Und da ist unter anderem G.I. Joe, aber eben auch He-Man und Barbie und Co. Und als ich das so gesehen habe, habe ich gemerkt, also dort wurden ja, also allein diese ganzen Ausschnitte aus dem Fernsehen, natürlich vor allen Dingen, wie es in den USA oder Japan und Co. war, das sind so, also Prägungen, die einfach völlig an uns vorbeigingen. Also die gar nichts mit unserer Welt zu tun hatten. Also dieses
so eine LPG, so eine, ich stelle mir gerade so eine LPG-Barbie in Kittelschürze vor.
Ja, wer weiß, was passiert wäre, wenn Mattel in der DDR hätte produzieren können. Aber ich glaube, dann wäre es trotzdem eine ganz, ganz andere Barbie geworden. Also bestimmt nicht, ja, lass uns bitte grillen. Also da wäre wahrscheinlich wirklich eher so eine Arbeiter-Barbie gewesen.
Lass uns heute zur ersten Mai-Demonstration gehen. Ich bin Gruppenratsvorsitzende. Ach, was weiß ich. Ja, genau. Ist übrigens mal noch ein neues Thema, könnte man mal ausrecherchieren, Spielzeug in der DDR, weil alles, was ich mir, hat ja immer irgendwie einen pädagogischen, politischen Sinn gehabt. Also gab es in der DDR auch Spielzeug kaufen, was Nonsens auch so war, oder hat das alles so einen pädagogisch-politischen Auftrag? Also Lego in der DDR ist eins, was ich mir erinnere, gab es ja diesen Plattenbau zum Zusammenbauen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, den kenne ich nicht, aber zum Beispiel wäre eben das Spielzeug, was ich gerade noch so halbwegs in Erinnerung hatte, wäre mal ganz interessant, nochmal zu recherchieren. Also natürlich hat das Spielzeug in der DDR gegeben, offensichtlich. Ich glaube nicht, dass alles irgendwie einen pädagogischen Wert hatte und der war, glaube ich, auch nicht komplett sozialistisch irgendwie pädagogisch so aufgebaut. Man könnte sich vielleicht vorstellen, aber ich glaube, dass man da manchmal auch sehr praktisch unterwegs war. Also ich hatte ja auch sowas wie Mensch, ärger dich nicht und das sah genauso aus wie Mensch, ärger dich nicht vor 100 Jahren so ungefähr.
Was ist das älteste Spielzeug, was du alles an das dich erinnern kannst? Das früheste Spielzeug, was dir in den Sinn kommt?
Das ist wirklich Mensch, ärgere dich nicht. Mhm. Also ich habe dieses Spielbrett, vor allen Dingen das noch bei meiner Oma, also das richtig alte, wo man das so rausgeholt hat, das schon diesen alten Duft hatte von diesem alten, muffigen Papier, das irgendwie nie wieder wegging. Das ist für mich einfach das älteste Spielzeug, woran ich mich überhaupt erinnern kann. Bei dir?
Ein gusseiserner Revolver. In Silber anlackieren. Hatte auch mit meinem Bruder. Keines und dessen Spielzeug, da erinnere ich mich dran, dass ich ganz früh damit gespielt habe. Irgendwie so. Ja.
Aber mit so Zündplättchen, nee,
gar nicht, die man da so rein Stück kann. Gegossen. So ein Revolver, nicht so ein Western-Revolver mit Dings, aber aus einem Stück irgendwie ganz grob gegossen, erinnere ich mich auch. Also ganz schlecht, als hätte jemand so eine Gussform gemacht, da Metall reingemacht und dann, wo der herkam, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Der existiert definitiv nicht mehr, aber da muss ich gerade dann denken. Also ich habe mit Barbies und gusseisernen Revolvern gespielt.
Ich habe alles mit. Ja gut, das ist ja der nächste Schritt zu G.I. Joe.
Ja, aber das war mein Thema, weil das irgendwie, genau, Barbie hat mich geprägt und gleichzeitig so ein Symbol für die Veränderung nach der Wende.
Ja, sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, das Wort durch. Juhu. Herrlich.
Ich bin so aufgeregt.
Ja.
Weil ich mich immer freue, wenn ich nicht dran bin mit einem Thema, das relaxt mich ja enorm immer, weil ich dann einfach hier sitze und denke, ach, ich muss nichts vorbereiten, nichts tun und niemandem etwas erklären. Und deshalb freue ich mich total, dass du dran bist und uns ein Thema mitgebracht hast, was du ausrecherchiert hast, soweit im Rahmen der Möglichkeiten, es kurz anzureißen. Und ich dir einfach lausche und meinen Senf dazu abgebe, völlig inkompetent.
Überrascht. Mit einem überraschten Gesicht.
Ich setze mich gerade hin, denn es ist bestimmt ein würdiges Thema und lausche. Seid ihr auch alle so aufgeregt? War die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer.
Vielleicht würdest du dir noch mal ganz kurz erklären, weil du das immer viel besser kannst als ich. Was ist das Thema?
Das Thema bedeutet, einer von uns beiden hat sich etwas ausgesucht, was mit ihm zu tun hat und hat dazu Fakten recherchiert und stellt dem anderen, in diesem Fall mir, das Thema vor. Ich weiß gar nicht, worum es geht, habe mich nicht vorbereiten können und versuche dann das Thema durch meine eigene Erfahrung zu ergänzen. Und alle können etwas lernen. Denn Alex bringt uns etwas mit, von dem er sagt, ich habe mich etwas intensiver damit beschäftigt.
Das stimmt. Ach, das hast du herrlich zusammengefasst. Vielleicht kannst du irgendwann mal beim Deutschlandfunk arbeiten.
Bum, 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 die Nachrichten.
Also, mein Thema, das ich mitgebracht habe, ist, passend sogar zur Zeit, das ist eigentlich nur Zufall, Jugendweihe.
Jugendweihe, hervorragend, mein Lieblingsthema. Wollte ich auch schon mal mitbringen. Aber als
Tja,
Wort.
Pech gehabt. Als Wort. Ja, ne, ich habe mir gedacht, dass ich habe es tatsächlich als Wort bei mir auch auf der Liste gehabt und dachte, nee, Jugendweihe ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema auch, weil Jugendweihe häufig mit der DDR assoziiert wird. Mhm. Und dann habe ich auch festgestellt, dass selbst heute viele im Westen gar nicht wissen, was eine Jugendweihe ist, teilweise nicht mal was davon gehört haben. Und das geht mir immer so, wenn ich was von Konfirmation oder Firmung höre, dann weiß ich auch immer nicht so genau, was das heißen soll. Begriff gehört, aber es fängt da schon so an, wo ich nicht unterscheiden kann, was gehört jetzt zur welcher Kirche und so. Ja. Was fällt dir denn überhaupt erstmal, drei Punkte, die dir zur Jugendweihe sofort einfallen, wenn du dran denkst?
Erster Punkt, natürlich ich selber. Denn ohne Jugendweihe wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Die Jugendweihe hat mich so geprägt, dass sie im Alter von 14 Jahren mein restliches Leben bis heute bestimmt hat.
Wow. Also da kommen wir gleich mal drauf zurück.
Denn, es ist unspektakulär, aber es war damals Jugendweihe. Es war eine Phase in meinem Leben, wo ich nicht viele Freunde hatte, wo mir das alles auf den Sack ging und irgendwie, ich wollte das nicht. Mir schicke Sachen kaufen, dahin zu gehen, Blumenstrauß zu kriegen, meine hätten Rede, ich muss mit der Familie dahin. Und habe mit meinen Eltern einen Deal abgeschlossen und habe es auf Jugendweihe. Ich weiß noch genau, wie ich von meinen Eltern saß, mein Mutter sagt, pass auf, es kostet echt eine Menge Geld. Ihr müsst das bezahlen, die Freunde landen, da kommen Verwandtenbesuche, dann gibt's was zu essen, dann wird gefeiert, Jugendweihegeschenke, ach, das reimt sich. Pass auf, habe ich meinen Eltern gesagt, ich hätte gern einen Computer. Und dafür machen wir keine Jugendweihe. Ihr kauft mir den, 1999 Mark, Medion, Aldi, der erste Medion-Computer beim Aldi. Und damit sind wir quitt. Meine Eltern, hurra! Und haben mir einen Computer gekauft. Und ich habe meinen ersten Computer von quasi durch die ausgesparte Jugendweihe bekommen. Und habe da Gestalt und Grafik, ich habe viel damals angefangen eben, ne, so Sachen zu gestalten. Meine Schülerzeitung konnte ich dann endlich am Rechner layouten, hatte so viel Spaß. Und ohne diesen Computer, den ich mit 14 bekommen habe, hätte ich mich niemals so früh rein vertieft in diese ganze Digitalität. Und deshalb ist Jugendweihe für mich unmittelbar verbunden mit Elternbestechung und Computer.
Also das heißt, du hattest eigentlich keine Jugendweihe, richtig, sondern
ich habe die geschwänzt.
Aber im Grunde genommen ein Jugendweihe-Geschenk, könnte man sagen. Ohne das Festbrimborium, genau, drum. Interessant. Ja, also ich habe ein bisschen was mitgebracht, eben weil Jugendweihe schon sehr assoziiert wird mit der DDR. Aber welche Überraschung, wenn ich das schon so ankündige. Es hat natürlich mit der DDR erstmal nur zweitrangig was zu tun, denn die Jugendweihe gibt es schon viel, viel länger.
Echt?
Nämlich seit 1852. Mhm. Dort ist das erste Mal der Begriff Jugendweihe aufgetaucht und ist im Prinzip Teil einer Abkehr der Kirche zu der damaligen Zeit. Also sowohl von der evangelischen als auch der katholischen Kirche gab es Bewegungen, also sich davon im Prinzip abzuseilen oder zu trennen. Und dann sind dann so Freidenkerkirchen und so weiter entstanden. Und Eduard Balzer war derjenige, der diesen Begriff geprägt hat und von der Jugendweihe gesprochen hat. Vielleicht nochmal ganz kurz, also, beziehungsweise man hat auch von der Freireligiosität damals auch, oder heute spricht man von freireligiös. Und am Anfang hieß es noch eine Konfirmationsersatzfeier. Das war so der erste Begriff. Also man hatte versucht auch, also für Jugendliche, wenn sie die Schule abgeschlossen haben mit 14, dann eben was anderes mitzugeben. Und damit man sich aber eben auch mit dem Wort absetzen kann, also anstatt eben Konfirmationsersatzfeier zu sagen, ist dann der Begriff Jugendweihe entstanden. Und Eduard Balzer ist ein im Grunde genommen ein evangelischer Theologe gewesen, so wird er heute zusammengefasst, aber im Grunde genommen jemand, der sehr stark Religion und Natur in einem gesehen hat. Also so sehr platt gesagt, wenn Gott die Natur erschaffen hat, dann ist Gott auch in der Natur. Also es hat sozusagen nochmal eben eine Entfernung von der Kirche gegeben. Eduard Balzer galt aber auch als Demokrat, der war einer der ersten Parlamentarier in Deutschland und so weiter. Interessanter finde ich aber, ich möchte ihn trotzdem noch mal kurz erwähnen, weil es gibt doch zwei interessante Anekdoten zu ihm. Nämlich das erste ist, er hat den ersten Vegetarierverein Deutschlands gegründet. Und jetzt kommt's, der erste Vegetarierverein Deutschlands ist in Nordhausen in Thüringen entstanden.
Das gibt's doch nicht. Wirklich?
Ja, und er ist auch derjenige, der in einem Buch überhaupt, also das Thema Vegetarismus, oder er hat, glaube ich, ihn Vegetarianismus genannt, also überhaupt, also die Idee, dass wenn man kein Fleisch isst, dass man möglicherweise damit viel mehr arme Menschen ernähren kann, das waren sozusagen so Überlegungen, die zu der Zeit unter anderem von ihm sehr, sehr stark getrieben worden sind und die ihren Ursprung in Thüringen hatten.
Das ja.
Das, ja. Ich fand es auch sehr interessant. Er selber übrigens war Sohn auch eines sächsischen Pastors. Und was ich auch noch eigentlich ganz witzig finde, weil wir erst, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir über den ersten Kindergarten gesprochen von Herrn Fröbel. Mhm. Und Herr Balzer war der Erste, der dieses Kindergartenmodell von Fröbel in Preußen eröffnet hatte. Und zwar also nach dem Vorbild von diesem Kindergarten in auch Nordhausen, 1851. Sehr also Nordhausen ging einiges. Aber vor allen Dingen ist das sozusagen der Geburtsort des Vegetarismus in Deutschland.
Voll interessant, verrückt, aber ist mit dem Thema Jugend, weil, also wie eng die Themen zufällig jetzt beieinander liegen, mit dem Herrn Fröbel und so.
Ja, und trotzdem war es mir nochmal wichtig, also auch genau diesen Zusammenhang so ein bisschen herzustellen, weil im Grunde genommen war das sozusagen eine Zeit, wo man sich ein bisschen wegbewegt hat, also von einer rein kirchlichen Prägung und also ganz, ganz viele neue Dinge versucht hat aufzubauen. Deswegen hat die Jugendweihe danach vor allen Dingen in der Arbeiterbewegung eine größere Bedeutung bekommen. Also vor allen Dingen dann in der Weimarer Republik, also zwischen 1918 und 1993, hatte die Jugendweihe praktisch so eine Blütezeit. Und vor allen Dingen so Freidenkerbünde von der SPD, aber auch der KPD, von Gewerkschaften und Anarchisten wurden halt gerne Jugendweihen, also auch gefeiert. Man muss aber trotzdem fairerweise sagen, 95% waren trotzdem noch Konfirmation und Firmung. Das heißt, auch wenn es die Blütezeit war, in Anführungszeichen, war das eher also eine Randerscheinung, also in Deutschland als solches. Und ich habe mir gedacht, ich spiele mal kurz was vor. Und zwar ist das so ein kleiner Podcast, die jeden Tag einen Zeitungsartikel von vor 100 Jahren vorlesen. Und die haben einen Zeitungsartikel von 1920 aus der Zeitung Vorwärts zum Thema Jugendweihe vorgelesen. Und wir werden auch gleich verstehen, warum ich das jetzt vorspiele. Ja, so, Moment.
Jugendweihe. Zu der von der Großberliner Bezirksorganisation der SPD veranstalteten Jugendweihe sind in diesem Herbst sehr viele Meldungen eingegangen. In Berlin und Vororten werden diesmal von uns 5 verschiedene Feiern abgehalten, an denen im Ganzen 520 jetzt die Schule verlassenden Kinder teilnehmen. Für Berlin fand eine Jugendweihe am gestrigen Sonntag statt. Die Eltern und Angehörigen beteiligten sich an ihr in so großer Zahl, dass der Saal des Lehrervereinshauses von 2000 Personen bis in die letzten Winkel hinein besetzt war. 200 festlich gekleidete Knaben und Mädchen zogen unter den Klängen des Harmoniums in den Saal und nahmen gegenüber der von Blattpflanzen und Blumenschmuck umgebenen Rednertribüne ihre Plätze ein. Sologesang der Sängerin Fräulein A. Gärtner und Chorlieder des vom Chormeister Thilo geleiteten Männerchors Namenlos, Mitglied des DASB, erfüllten die Festteilnehmer mit feierlich ernster Stimmung. Dann gab unser Genosse Reichstagsabgeordneter Wissel in einer gedankenvollen und warmherzigen Weihrede den Kindern die Richtschnur für ihren Lebensweg, der reich an Mühen, Stürmen und Kämpfen sein wird. Stets wahr zu sein in Gedanken, in Worten und den Taten, mahnte er sie. Denkt daran, dass wir Menschen aufeinander angewiesen sind. Fortschritte der Menschheit werden erreicht durch Gemeinschaftsarbeit, die heute, nach dem Krieg, der uns niedergeworfen hat, mehr als je eine Notwendigkeit ist. Lernt einsehen, dass der Einzelne machtlos, aber die fest zusammengeschlossene Masse unüberwindlich ist. Fortsetzen sollt ihr, woran wir gebaut haben, und ihr sollt es vollenden. Nachdem jedem Kind zur Erinnerung an diese Jugendweihe ein gutes Buch überreicht worden war, richtete Wissel noch eine Ansprache an die Eltern. Sologesang, Chorlieder und Harmoniumspiel schlossen die erhebende Feier. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Ja, also so muss es wohl gewesen sein 1920 und man hört da so ein bisschen schon Muster raus, also wie es auch heute gefeiert wird. Da gibt es gar nicht mal so große Unterschiede. Ja, und wie man sich jetzt so ein bisschen vorstellen kann, in Zeiten des Nationalsozialismus war die Jugendweihe in dem Sinne nicht verboten, aber indirekt ist sie verboten gewesen, weil ganz, ganz viele Parteien, natürlich aber auch Gewerkschaften und Vereine, die diese Jugendweihe gefördert hatten, verboten worden sind. Und damit gab es eigentlich niemand, der sie sozusagen ja ausführen konnte. Im Kleinen vielleicht noch, aber im Prinzip war sie in der Zeit nicht mehr da. Aber es gab natürlich im Nationalsozialismus so eine Art anderen Ersatz, nämlich die sogenannte nationalsozialistische Jugendweihe, die eigentlich damit erstmal nichts zu tun hat. Und es gab so ein bisschen so einen Dreiklang oder drei Elemente. Das waren also einmal die Aufnahmerituale bei der Hitlerjugend oder dem Bund Deutscher Mädels, also BDM, und dann die Schulentlassungsfeier. Und die waren ganz klar als Verpflichtung der Jugend also angelegt, aber gleichzeitig waren sie auch als ganz bewusste Opposition zur Firmung oder zur Konfirmation auch gedacht. Also man wollte da ganz bewusst was gegen die Kirche auch hinstellen, damit es eine Alternative dazu gibt. Ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg haben relativ viele Freidenkerverbände diese Tradition erstmal wieder aufgenommen. Und in der DDR, bei der Gründung, wollte man erstmal gar keine Konfrontation mit der Kirche haben. Deswegen spielte dort die Jugendweihe aus staatlicher Sicht gar nicht so eine große Rolle. Und 1953 hat dann aber das Politbüro der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion entschieden, die Jugendweihe in der DDR eben auch staatspolitisch einzuführen, und zwar in dem Programm Maßnahmen zur Gesundung der politischen Lage in der DDR. Also man wollte damit so eine Art Volks- oder Jugendbildung als ein Element reinbringen. So, und auch da war ganz klar gesagt worden, dass es eine sozialistische Alternative zur Konfirmation sein sollte. Also auch da wieder immer als Gegenpol zur Kirche. Das muss man sagen, hat sich im Endeffekt seit seit der Grundidee der Jugend war ja auch so ein bisschen durchgezogen. Und am 27. März dann 1955 war dann die erste Jugendweihe in Ost-Berlin. Und ab 1958 war sie quasi eine Zwangsveranstaltung. Also man musste eine Jugendweihe machen. Und Zwang heißt in dem Sinne, was passierte, wenn man sie nicht gemacht hat, dann war die Konsequenz, dass man entweder schlechtere Lehrstellen bekommen hat oder einfach keine Zulassung zur erweiterten Oberschule, Studiumsverbot und so weiter. Ich habe allerdings ein Interview gelesen im Spiegelarchiv 1987. Da hat ein evangelischer Bischof ein sehr langes Interview gegeben, also zur Situation der evangelischen Kirche in der DDR. Also er kam selber aus der DDR und hat dort eben das nochmal korrigiert und hat gesagt, dass es seit einiger Zeit kein Automatismus mehr ist. Also dass nur weil man an der Jugendweihe nicht teilnimmt, heißt es nicht, dass es dann also diese Konsequenzen hatte. Da war es dann schon ein bisschen differenzierter, auch weil das Verhältnis zur Kirche in der DDR ein etwas anderes wurde. Und es gab auch noch eine andere Konsequenz, nämlich bis vor die 80er war es so, dass in der katholischen Kirche, wenn man in der DDR also katholisch war und die Jugendweihe gefeiert hat, dann konnte man auch riskieren, dass man exkommuniziert wird. Also, dass man aus der katholischen Kirche fliegt. Also, auch diese Konsequenz gab, aber dann durch einen Machtwechsel Anfang der 80er war es so, dass in der katholischen Kirche, wie das auch in einem anderen Spiegelartikel hieß, man versuchte mehr auch auf die Nöte der katholischen Mitglieder zu achten und zu sagen, hey, das ist nun mal so, wenn du in der DDR die Jugendweihe nicht machst, dann hat das auch Konsequenzen. Vielleicht könnt ihr uns da ja helfen. Im Zuge dessen übrigens war neben der Jugendweihe auch das Thema Wehrpflicht. Ein Thema, das auch immer wieder gebracht worden ist, wo die Kirche sich häufiger einsetzt, dafür eben so eine Art Wehrpflichtersatz in irgendeiner Form hinzubekommen, den es ja offiziell nicht gab. Und da haben sich häufig Kirchen dann engagiert und waren gar nicht mal so erfolglos damit. Fand ich einfach nochmal für mich auch persönlich interessant, weil Kirche und DDR ist so ein Konstrukt, das für mich erstmal gar nicht existierte, obwohl die Kirche natürlich existierte, aber eben eher nebenbei existierte, als dass sie dort ein großer Bestandteil war. Und schon gar nicht so offiziell, wie das jetzt hier manchmal war. Du kennst ja genügend Freunde, die hier aus dem Westen sind, die ist irgendwie eine Kirche oder Deutschland ohne Kirche gar nicht denkbar. So, also eben das Thema Konfirmation und Firmung ist ja hier auch so ein Standard eigentlich. Ja, und wie lief es dann zu DDR-Zeiten ab? Also im Prinzip war es so ein Jahr vorher, also im Prinzip so mit 13, also man hat ja mit 14 ungefähr also Jugendweihe gehabt, meistens auch zwischen Ostern und Pfingsten herum. Also deswegen ist das jetzt eigentlich auch sogar brandaktuell. Natürlich auch mit Absicht, also man wollte eben auch diesen Zeitraum nutzen, um eben auch gegen Konfirmation und Firmung auch eine Alternative zu haben. Ja, und wie gesagt, ein Jahr vorher gab es dann sogenannte Jugendstunden, wo man dann also im Klassenverband irgendwelche, einmal im Monat so Sachen gemacht hat. Das könnten Betriebsbesichtigungen sein, es gab Gespräche über Sexualität und Politik, es gab Tanzstunden. Aber nicht unüblich waren auch KZ-Besuche. Also so, man hat im Prinzip, wie man das jetzt auch schön raushörte in diesem Beitrag, den ich gerade vorgespielt hat, aus diesem Artikel 1920, man versuchte da schon also die Jugendlichen praktisch auf den Weg in das Erwachsenenalter vorzubereiten und in was mitzugeben, also in unterschiedlichen Bereichen des Lebens. So, und dann natürlich, wie du das hier schon eben auch erzählt hattest, es gibt dann am Ende halt so einen Festakt, wo sehr, sehr viele Angehörige kommen. Also man muss dann sehr viele Einladungen aussprechen. Es gab dann Reden, es gab noch ein Gelöbnis zum Sozialismus, wo dann also die Jugendlichen dann im Grunde genommen nochmal gesagt haben, ja, wir geloben. Also das ist praktisch also das Gelöbnis zum sozialistischen Staat gewesen. Dann gab es eben noch mal Blumen von den Jungpionieren noch mal übergeben. Und natürlich das Allerwichtigste, dass am Anfang ist man noch mit Du und Ihr angesprochen worden. Und nach dem Festakt ist man praktisch verabschiedet worden mit Sie. Also ab da konnte man und sollte man auch gesiezt werden, auch in der Schule.
War das der Anlass, wo man die Erich-Honecker-Biografie geschenkt bekommen hat?
Also von der Erich-Honecker-Biografie weiß ich jetzt nichts. Also
ich weiß offiziell, auch, dass wir alle dieses Erich-Honecker-Buch zu Hause hatten. Und ich bilde mir ein, das hat man bei der Jugendweihe bekommen. War das so? Ich weiß es aber nicht. Vielleicht auch schon Schulabschluss.
Also das Buch, was man bekommen hat neben einer Urkunde, war bis 1974 Weltall, Erde, Mensch.
Ach doch, ja, Weltall, das hatten wir auch. Ah ja, Weltall, genau, das war Jugendweihe. Ich glaube, Erich Honecker gab es zum Schulabschluss bei der POS oder so. Ja, genau, Weltraum, Erde, Mensch. Kennst du das Buch? Ich habe es direkt vor mir, wie es aussieht.
Lustig, ich habe das, also als ich es recherchiert habe, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und jetzt, wo du sagst, dass man das Buch zu Hause hat, ist mir sofort eingefallen, Mensch, ich weiß genau, welches Buch gemeint ist, weil das bei uns natürlich zu Hause auch stand. Aber erst jetzt, wo du das sagst, ist lustig, was manchmal, wann das so aufgerufen wird.
Ja, da war alles drin mit Dinosaurier und Weltall und Juri Gagarin und sowas, das weiß ich noch. So eine Übersicht
aber das über nur
die Errungenschaften der Menschheit war das, glaube ich, ne? Ja.
Das war allerdings nur eben bis 1974 und dann ab 1974 war es dann der Sozialismus, deine Welt. Also man merkt schon, es hat sich dann also auch deutlich verschoben. Und ab 1983 hieß dann das Buch Vom Sinn unseres Lebens. Aber wenn man da so ein bisschen in die Kapitel schaut oder in die Kapitelüberschriften, taucht natürlich Sozialismus und Co. Auch nochmal sehr oft auf. Also es wird praktisch also immer wieder betont, also wie man selber also, praktisch in diesem Staat steht, wie man zu diesem Staat steht, welche Rolle man dort hat, welche Rolle der Staat hat. Ja, und dieses Buch übrigens Vom Sinn unseres Lebens hatte bis 89 200.000 Exemplare, also an Druckauflage. Also schon auch nochmal ganz ordentlich, werden wahrscheinlich einige kennen. Ja, und mal zu heute. Ach so, ne, warte mal. Bevor wir zum heute kommen, habe ich da auch einen kleinen Ausschnitt, nämlich von 1984. Juhu. Wie klang es denn dann, wenn man über die Jugendweihe gesprochen hat?
70 Jahre später.
So.
Blumen heute überall für diese Mädchen und Jungen aus dem Kreis Prenzlau. In der Gemeinde Dedelow trafen sie sich an einem für sie gewichtigen Tag auf dem Weg ins Leben. Der Tag der Jugendweihe. Gut vorbereitet durch Elternhaus und Schule und nicht zuletzt durch die Erlebnisse in den Jugendstunden. Bevor sie sich so festlich versammelten, hatten sie mit Arbeitskollektiven gesprochen, mit Genossenschaftsbauern, ihre Heimat besser kennengelernt, die Hauptstadt besucht. So können sie das Gewicht ihrer Worte genauer ermessen, wenn sie das Gelöbnis sprechen.
Ja, das gelungen wir.
Und diese Blumen kündeten davon, dass die Mädchen und Jungen nun zu den fast 6 Millionen Bürgern zählen, die die Jugendweihe erhalten haben seit der ersten in der Republik vor 29 Jahren.
Man denkt eben auch daran, wie die Zukunft mal sein wird für unseren Sohn und auch für unsere anderen beiden Kinder. Wir haben ja noch 2. Und wir wünschen uns sehr, dass er einmal glücklich wird. Und dazu gehört eben auch, dass er im Frieden aufwächst. Und wir wünschen ihm, dass er gesund bleibt und dass er einmal ein tüchtiger Bürger wird und dass er in seiner Arbeit viel Freude und auch Erfüllung findet. Denn das ist sehr wichtig, um glücklich zu sein.
Bevor die Schüler aus Dedelow den Tag feierlich in Familie mit Lehrern und Freunden fortsetzten, hielten sie selbst Blumen bereit. Sie gedachten gefallener sowjetischer Soldaten am Ehrenmal im Prenzlauer Park.
Wenn mich so alte Ausschnitte, ich finde es interessant, wie sich Zeiten ändern. Hört man auch im Westen aus der Friedensbewegung der 80er jetzt hier in der DDR, wie wichtig und thematisiert der Frieden immer noch war und wie wenig Frieden heute eine Rolle spielt in Reden und in Ritualen, wie immer wieder bemerkenswert. Also wie lange.
Das ist übrigens auch, ich finde es lustig, dass du das ansprichst, weil das war auch das, was mir am meisten von diesem kurzen Beitrag hängen geblieben ist, dass sie also dieses in Frieden aufwachsen als so selbstverständlich erachtet. Und man muss auch sagen, das war eine relativ junge Frau, die dort auch gesprochen hat, also eine sehr junge Mutter. Und mal abgesehen davon, dass niemand dort richtig fröhlich geguckt hat, wir waren alle so ernst, ist mir das auch sehr, sehr hängen geblieben.
Also nicht selbstverständlich, ja. Das ist eben selbstverständlich, aber damals war Frieden halt was Besonderes und weil ja die Kriegserfahrung so frisch war, auch in den 80ern ja noch.
Ja.
Also sie selbstverständlich nicht über Frieden gesprochen hat, aber weil der Frieden eben nicht selbstverständlich war, so meine ich das. Und heute verschwenden wir häufig bei Reden gar keinen Gedanken an Frieden.
Zum Beispiel kenne ich noch die Regelung, dass wenn man das erste Mal anstößt zusammen, dass man erst auf den Weltfrieden anstößt. Und wenn ich das heute mache, also es hat sich in weniger als 10 Jahren massiv verschoben, es ist so, dass viele Menschen das total komisch finden, wenn ich sage, hey, lass uns auf den Weltfrieden anstoßen, als ob ich was Lächerliches gesagt hätte. Wobei bei Kindern das ja immer noch ganz üblich ist. Ne? Häufig wird ja zu Weihnachten, wenn dann die Kinder dann Richtung Weihnachtsmann ihre Wünsche schicken können, dann steht da häufiger immer noch Weltfrieden oder zumindest Frieden in der Welt oder also eine Abform davon. Also für Kinder scheint das irgendwie ganz normal zu sein.
Direkt vor Barbies.
Direkt vor Barbies.
Erzähl weiter, ich bin gespannt.
Ja, Jugendweihe heute. Ist denn was übrig geblieben? Natürlich. Zum einen, also ich habe Jugendweihe auch gefeiert. Nach der Wende.
Ich habe jetzt gefragt, ob du Jugendweihe gemacht hast.
Ich habe Jugendweihe gefeiert. Ich hatte auch einen Festakt mitgemacht. Allerdings gab es gab zwar Angebote, dass man vorher was zusammen mit anderen Jugendlichen machen kann und so, aber darauf hatte ich ja wirklich so gar keine Lust. Ich war ja auch sehr schüchtern und außerdem irgendwie noch so mit wildfremden Leuten irgendwie was gemeinsam unternehmen, darauf hatte ich jetzt auch keine Lust. Aber für meine Eltern war das irgendwie und auch für meine Großeltern und so war das total selbstverständlich, dass ich Jugendweihe feiere. Und es gab dann so einen Jugendweiheverein, der hat das dann organisiert und in Rostock waren wir dann in einem großen Festsaal und dort habe ich also mit ganz vielen, auch meiner Klassenkameradinnen, Jugendweihe zusammengefeiert. Gab es dann eben auch diesen Festakt, es gab dann halt ein bisschen Musik, gab dann eine Rede und dann hast du halt eine Urkunde bekommen, ein Buch bekommen. Wobei
Hast du denn bekommen?
Ich habe versucht, mich dran zu erinnern. Ich glaube, es war ein Buch über Mecklenburg-Vorpommern. Und die Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Also ich habe, glaube ich, in das Buch nicht wirklich reingeschaut. Ich habe mich aber gefreut, ein großes Buch zu bekommen. Es ist ja irgendwie auch schön. Man hat ja dann irgendwie was Eigenes, was Kostenloses bekommen. Es war natürlich nicht kostenlos. Ja, und dann hat man noch Blumen bekommen. Und das, was natürlich die Jugendweihe ausgemacht hat, war erstens, also dass man Geschenke bekommen hat. Oder in meinem Falle war es vor allen Dingen Geld. Ne, hast du halt Geld, also größere Geldsummen vor allen Dingen, wo du dann was im Briefumschlag und so weiter bekommen hast. Und dann natürlich das große Festessen mit den Verwandten, wo wir dann wirklich an einem großen Tisch in so einem Restaurant, in einem einzelnen Raum dann saßen und wo es dann natürlich gut essen kam. Alle waren natürlich auch schön angezogen und hübsch angezogen. Extra für die Jugendweihe musste ich auch Sachen kaufen mit meiner Mutter, also dass wirklich man auch gut aussieht. Und ich habe jetzt irgendwo das Foto, also ich habe es noch zumindest im Kopf, wie ich dort aussah. Also da sah ich eher aus wie so ein Cowboy, nur ohne Hut. Also es war eigentlich aus heutiger Sicht war da nichts Schönes dran. Aber ich habe zumindest keinen Anzug gehabt. Das war ja, ist ja auch nicht ganz unüblich, also schon Anzüge mit 14 zu tragen. Aber meistens sieht man ja nie richtig gut aus. Schon gar nicht als Junge in der Pubertät, wo irgendwie Arme und Beine viel zu lang für den Rest des Körpers sind.
Das Problem habe ich nie. Bei mir war mal alles zu kurz.
Ja, wobei Proportionen können auch, also das geht ja um relative und nicht absolute Proportionen. Aber woran ich mich erinnere, ich habe sehr, sehr spät angefangen, Alkohol zu trinken. Ich glaube mit 22, 23. Aber meinen ersten Alkohol habe ich tatsächlich zu Jugendweihe getrunken. Da habe ich dann ein Glas Sekt getrunken und das war dann auch etwas ganz Besonderes. Also das war dann sozusagen der Einstieg ins Erwachsenenalter, in dem ich das erste Mal ein bisschen was von Alkohol probieren durfte. Natürlich nur dieses Glas Sekt. Das hat natürlich bei mir so reingeschossen. Ich erinnere mich noch richtig, dass ich ganz schnell so müde wurde und so ein bisschen so leicht benebelt und die anderen haben sich alle total lustig gemacht. Ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Form betrunken war oder so, sondern ich glaube, das war so dieses typische, weißt du, so von Erwachsenen, dass die, guck mal, der ist betrunken. Aber eigentlich übertreibt man dann natürlich wahnsinnig.
Das wäre jetzt eh so meine Frage gewesen mit heute, weil mich ist häufig nochmal Frage, wenn ich Jugendweihe mal besucht habe oder war auf einer Konfirmation letztes Jahr, welche Bedeutung Rituale eigentlich in unserer Gesellschaft heute noch spielen, wie wichtig die sind.
Ja. Das fand ich nämlich auch, deswegen, da würde ich auch gleich drauf mal hinleiten. Ein paar Fakten aber noch dazu am Ende. Also bis 2000 war es noch so, oder erstmal, also es gibt ein Verein, der heißt auch Jugendweihe Deutschland e.V. Es gibt ganz viele Landesverbände, ganz viele Ortsverbände. Also es gibt dann eine rege, ich sag jetzt mal, ein reges Unterstützungsnetzwerk. Und bis 2000 haben noch ca. 40% der Jugendlichen in Ostdeutschland Jugendweihe gefeiert. Das ist schon noch eine enorme Zahl, also ein Jahrzehnt lang. Und 2009 waren es dann 25.000 Jugendliche, was nur noch 25% dessen entspricht. Also das ist nochmal deutlich runtergegangen. Jetzt wird eigentlich seltener von Jugendweihe gesprochen, sondern eher von Jugendfeier. Wobei im Sprachgebrauch, also wenn ich jetzt auch so recherchiert habe, spricht man meistens immer noch von Jugendweihe. Man möchte aber gerne das Wort Jugendfeier etablieren, um sich ganz bewusst wiederum abzusetzen von der DDR-Jugendweihe. Und es gibt auch im Westen die Jugendweihe, die hat es auch in der Bundesrepublik Deutschland gegeben, aber sie hat dort praktisch keine Rolle gespielt. Dort ist es vor allen Dingen dann der humanistische Verband, der das betreibt. Also das tut er auch heute noch. Und 2013 allein in Berlin und Brandenburg waren es noch 7.500 Jugendliche, die dort Jugendweihe gefeiert haben. Das sind immer noch 10% auch der Jugendlichen. So. Und interessant ist, es gibt ähnliche Formen der Jugendweihe auch in anderen Ländern, aber vor allen Dingen in Skandinavien, nämlich vorwiegend in Norwegen und Schweden, aber auch Island, wo es dann die humanistische Konfirmation heißt. Mhm. Also da merkt man schon noch ein bisschen, wo der Ursprung herkommt. Aber die Grundidee ist eben, mehr auf das Humanistische zu gehen, also keine kirchliche Moral oder christliche, mehr will ich auch gar nicht dazu sagen, weil da begebe ich mich jetzt auf sehr, sehr dünnes Eis, aber wo es vor allen Dingen um weltanschauliche Grundlagen ging. Und 16% der Jugendlichen machen dort die humanistische Konfirmation. Das ist vom Ablauf her ganz ähnlich, also wie ich das jetzt eben auch beschrieben hatte. Ja, und auch heute, ne, die Festakte sind auch noch so in Kulturzentren, Theatern, also in großen Sälen. Es gibt dann auch ein buntes Musikprogramm. Ist natürlich alles ein bisschen moderner geworden. Ne? Es gibt dann so Poetry Slammer und es gibt natürlich auch Kurse, also die einem im Prinzip also Jugendlichen helfen sollen, sei es irgendwie was Handwerkliches zu machen, sei es irgendwie zusammen was zu erleben, sei es aber auch Aufklärung zu bekommen. Es gibt natürlich auch ein Buch geschenkt, also ganz, ganz vieles dessen, also auch an Grundideen, ist bis heute auch geblieben und wird auch weiterhin noch unterstützt. Und wie das klingt, da habe ich sozusagen wieder was mitgebracht. Und jetzt merkst du, so schließt sich der Kreis. Weil ich dachte, das ist eigentlich ganz witzig, mal so zu hören, 1920, 1984 und 2021, wie klingt's denn dann? Und ironischerweise hat das was mit meiner Heimatstadt zu tun. Aber das ist purer Zufall.
Alex war letzte Woche mit der Bahn nach Rostock gefahren und hat heimlich sich reingeschlichen als Jugendlicher, hat sich rasiert, die Haare geföhnt, damit er jetzt 14 durchgeht und hat an einer Jugendweihe teilgenommen. Ist das richtig?
So ähnlich. Heiß.
Es ist ihr großer Tag. Ein Buch, eine Urkunde, jetzt sind sie geweiht. In Rostock feiern Pauline und Niklas ihre Jugendweihe mit 14 und 15 Jahren. Niklas kommt extra aus dem hunderte Kilometer entfernten Frankfurt am Main.
Okay, klasse.
Jetzt mache ich das ja mit meiner Cousine zusammen und es hat sich eigentlich hier schön ergeben. Obwohl Corona natürlich noch ein bisschen das alles verzögert hat, wäre eigentlich schon im Mai gewesen. Aber ich freue mich, dass es jetzt auf jeden Fall endlich mal klappt.
Eltern, Geschwister, Oma, Opa, alle können dabei sein. Jetzt draußen und mit Abstand zu anderen Familien.
Darf ich Sie nun bitten, sich zu erheben zum Auszug der Ehrengäste, der Jugendweihe-Teilnehmer heute?
Viele machen mit, weil es ihre Freunde auch machen. Die meisten gehen nämlich in der Schule in eine Klasse.
Für unsere Familie ist es auch ein wichtiges Event, so eine Jugendweihe. Und ich finde das halt auch super wichtig so, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden und so, weil es halt Spaß macht auch.
Das gehört ja irgendwie dazu, die Jugendweihe, dass man dann nochmal so richtig in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wird und dass das dann so gefeiert wird. Und ich finde es auch schön so mal, dass die ganze Familie dann zusammen ist.
Auf der Bühne steht kein Priester, keine Pfarrerin. Die Jugendweihe wird nicht in einer Kirche gefeiert. Schon vor über 150 Jahren erfunden ist sie offen für alle Jugendlichen.
Machen wir uns nichts vor, mit einem Tag ist man nicht erwachsen. Aber um dieses Erwachsensein zu feiern, wurde 1852 halt ein Tag festgelegt im Jahr, wo dann die 13- bis 16-Jährigen in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden.
Heute werden die meisten Jugendweihen in Ostdeutschland gefeiert.
Wir gehen nachher noch essen und dann ist halt danach Familienfeier, sage ich jetzt mal, bei uns im Garten mit Kaffeekuchen, Grillen.
Geschenke gibt es dann natürlich auch für die jungen Erwachsenen.
Kein Frieden.
Ja, jetzt muss ich mich noch kurz korrigieren. Ich sagte, wie es in 2021 klingt, aber die Aufnahme selber ist bei Logo TV, also im ZDF gewesen. Und die Veranstaltung und beziehungsweise die Sendung war dann vom 1. September 2020. Und man hört es schon ein bisschen raus, dass natürlich durch Corona das etwas verschoben war. Und tatsächlich war es häufiger auch ein Thema in den Nachrichten, dass also Jugendweihe wegen Corona nicht stattfinden konnte. Das war ein Thema in Ostdeutschland.
Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, es ordnet sich ja, wurde gerade gesagt, das hat mich erstaunt, dass im Osten selbst da nur noch 25% Jugendweihe machen. Ich hätte gedacht, es wäre viel mehr. Passt natürlich aber auch in unsere Zeit, also wo man ja immer jetzt spricht vom neuen Biedermeier, der Rückzug ins Private und gleich hier so neoliberale Individualismus, also man zieht das Individuum weg vom Rudel, was ja auch passt, so wir nennen das nicht mehr Jugendweihe, sondern Jugendfeier, um irgendwie das Kollektive daraus zu nehmen, das Individuelle zu betonen. Ist das jetzt gut oder schlecht für unsere Gesellschaft?
Also zum einen, was nochmal erstaunlich ist, vielleicht ist es eine kleine Rückführung, bevor ich dir antworte. Es hat schon, glaube ich, einen Grund, warum das in Rostock auch, also jetzt die kleine Reportage aufgenommen worden ist. Ich habe mal in Google Trends einfach mal geguckt, Jugendweihe, und wo wird gesucht. Also man kann auf der Karte erstmal wirklich Ost-West-Unterschied sehen. Mhm. Also seitdem es Google gibt, sieht man, Jugendweihe spielt einfach im Osten eine größere Rolle. Aber es gibt auch eine kleine Nord-Süd-Verschiebung. Also in Mecklenburg-Vorpommern scheint wirklich die Jugendweihe eine deutlich wichtigere Rolle zu spielen, als sie zum Beispiel in Sachsen eine Rolle spielt. Also da gibt es also fast um die Hälfte weniger Suchanfragen. Mhm. Also das ist schon nochmal interessant. Und vielleicht nochmal ganz zum Schluss, was wird eigentlich am meisten im Zuge von Jugendweihe gesucht? Kleidung, Geschenk, Junge, warum auch immer, Wunsch und Konfirmation.
Ich glaube, Jugendweihe, Junge kann ich dir erklären.
Erzähl.
Weil meiner Erfahrung nach, auch aus meiner Jugend, waren Mädchen eher bereit, Jugendweihe zu machen. Und Jungs in dem Alter fragen sich, muss ich mir jetzt einen Anzug kaufen? Ist das überhaupt was für Jungs? Ist das cool? So, weißt du, also ich glaube, Männer in unserem Alter mit 14 hatten da traditionell größere Berührungsängste und googeln sich jetzt selber, ob das legitim ist.
Nee, ich hatte so einen ähnlichen Gedanken. Ich finde aber schön, und vielleicht passt es eben auch ganz gut zu deiner Frage, brauchst Rituale? Und ich habe, also ich fand die Jugendweihe in meiner Erinnerung nicht als etwas total Schönes. Mhm. Woran ich mich aber erinnere, ist dieses, dass die Erwachsenen schon klar gemacht haben, ab jetzt bist du einer von uns. Mhm. Natürlich war klar, dass man mit 14, 15 nicht erwachsen ist, aber man wurde ganz offiziell nicht mehr als Kind wahrgenommen. Mhm. Und auch eben nicht mehr als jemand, der jetzt total unselbstständig ist, nach dem Motto, sondern es war so eine Zäsur, eine ganz bewusst herbeigeführte. Und ich glaube natürlich schon, dass es den großen Unterschied zu der Ursprungsjugendweihe gibt, wie du ja gerade gehört hast. Damals war man mit 14 meistens eben, da hat man die Schule abgeschlossen. Mhm. Also machen wir uns nichts vor, ganz, ganz viele Menschen, wahrscheinlich die Mehrheit, hat zu der Zeit entweder gar keine Schulbildung gehabt oder viel, viel früher einen Abschluss gehabt. Also es wird wahrscheinlich etwas sehr, sehr auch Bürgerliches gewesen sein. Jetzt macht man ja die Schule viel, viel später zu Ende. Und wahrscheinlich wäre heute eine Jugendweihe mit 18 wahrscheinlich vielleicht sogar noch eine bessere Variante oder mit 16 bis 18 oder so. Die Idee aber finde ich immer noch gut. Ich finde die Idee gut, ein Ritual zu haben, das diesen Übergang in das Erwachsenenleben irgendwie mit gestaltet und aufbaut, also so ein, also eine Tür öffnet zu etwas Neuem und dass das für alle jetzt klar ist, dass es losgeht. Aber das Ritual ist wahrscheinlich nicht das Einzige. Weil, wo ich jetzt noch mal so beim Recherchieren gelesen habe, ne, dass es da so ein Jahr zuvor eine Vorbereitung gibt und dass es dort vielleicht auch noch mal so Vorträge gab, auch zu Sexualität, zu Politik, Weltanschauung. Mal abgesehen jetzt von dem DDR-Ideologischen, was da reingebracht ist, aber die Grundideen, also dass man dort auch mit Jugendlichen gemeinsam auf die Welt praktisch vorbereitet wird, auf die Erwachsenenwelt und das ganz bewusst neben der Schule. Das finde ich jetzt erstmal im Grundkonzept her gar nicht so schlecht. Und wahrscheinlich findet das normalerweise so in, vielleicht auch sowieso in Vereinen und so statt. Aber was ist eben, wenn es das nicht mehr gibt? Also
ich verabscheue Rituale zutiefst. Auch wenn sie mich geformt haben. Deshalb sind ich gebe dir recht, wahrscheinlich sind sie nötig. Also zum Beispiel mein Abiball, ich wollte da nicht hin, ich habe ihn gehasst. Ich hatte Angst davor, aber gleichzeitig bin ich in der Abiballnacht noch nach Köln gefahren, weil ich am nächsten Tag meine Zivi-Stelle angetreten habe. Also für mich hat dieses Ritual einen Einschnitt bedeutet, der als Symbol, glaube ich, stark ist, weil man was hinter sich lässt und es nicht verwässern lässt. Ich habe ja den Tim getroffen, der ist 17, der war bei mir im Atelier, der macht gerade Abi und hat nach einem Praktikum gefragt. Und die wissen gar nicht mit ihrem Abiball, was die gerade machen. So. Finde ich ganz interessant, weil bei dem verwässert das gerade. Ne? Der Schulabschluss läuft so ins Nichts und endet nicht abrupt. Man hat doch gar keine, der hat doch gar nicht Gelegenheit, sich hier zu verabschieden, auch von Klassenkameraden. Und gleichzeitig auch nicht von denen, die ihr nicht leiden konnte. Finde ich auch natürlich spannend, weil wenn ich an meinen Abiball zurückdenke, war es ja auch eine Befreiheit, von Menschen loszukommen, mit denen du zwangsläufig zusammen warst, die dir nicht gut getan haben. Auch das war ja ein Symbol, quasi, sich von denen zu lösen. Also Rituale wichtig, auch wenn wir sie hassen.
Also geht mir genauso, vor allen Dingen das mit dem Abiball. In meiner Erinnerung war es vor allen Dingen die Freude darüber, weg zu sein. Mhm. Also vor allen Dingen weg zu sein von Menschen, die mir nicht gut taten. Und auch weg zu sein von diesem, du musst irgendwie früh morgens aufstehen, du musst irgendwelche Kurzkontrollen schreiben, überraschende Klausuren ertragen. Natürlich kamen immer noch Tests.
Schnelltests. Nach 20 Jahren. Ja, cool. Sehr gutes Thema. Ich freue mich. Ich wusste, ich habe einiges gelernt. Ich hätte gedacht, dass die Jugendweihe was zutiefst Sozialistisches war aus der DDR-Zeit. Hat mich überrascht, dass das nicht war. Gleichzeitig hat sich angefangen, als du sagtest, es ist so eine Aufklärung entstanden. Also diese romantische Aufklärung und Natur und Religion, hatte ich gedacht, ist trifft dich ins volktümliche Nazi ab. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht im Dritten Reich noch verstärkt war, weißt du, als Religionsfeind und so Naturreligion und so. War dann ganz überrascht, positiv überrascht, dass das nicht war. Weil mich das, also die Jugendweihe hätte mich jetzt stark irritiert, wenn das in nationalsozialistischen Zeiten irgendwie gefeiert worden wäre. Das hat mich also beruhigt. Und ich fand deine drei Ausschnitte sensationell gut. Weil sie inhaltlich eigentlich gleich waren. Ich hatte den Eindruck, die Jugendlichen sind nicht mehr so trainiert auf Sprechfähigkeit und gleichzeitig unsere modernen Medien kommen nicht ohne Klimpermusik im Hintergrund aus. Das fand ich auch also sehr interessant. Also es ist ein schöner Spiegel der Gesellschaft, so fand ich. Die drei Ausschnitte. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hast du gut gemacht. So, ich gehe jetzt das Bier holen. Du machst das bitte noch nicht auf. Weil ich habe
eigentlich. Aber ich kann es trotzdem schon holen.
Wir holen es jetzt. Ich erzähle was. Wir machen es aber zusammen auf, wenn wir soweit sind.
Alles klar. Ich bin gespannt.
Ich gehe mal schnell, ganz kurz, ich hole das mal.
Ja, dann bevor wir zum Bierort kommen, finde ich, ist das der passende Aufruf nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht mal über ihre eigenen Jugendweiher-Erfahrungen oder vielleicht Nicht-Jugendweiher und damit Konfirmations- und Firmungs- oder Alternativerfahrungen mal zu sprechen. Wir sind echt gespannt und Danny freut sich und ich würde mich auch sehr freuen. Also, erzählt uns ein bisschen was davon.
Alex, unsere Heimat, das sind nicht nur die Wiesen und Felder, sondern auch die Biere. Und wir kommen zur nächsten Rubrik. Und für alle, die neu dabei sind, nein, wir sind kein Bier-Podcast. Wir reden nicht über Bier. Wir reden über unsere ostdeutschen Städte und hangeln uns einfach entlang einer kleinen Brauerei, dessen Bier wir trinken, um einen Anschlusspunkt zu finden. Es wird also nicht langweiliger. Bleibt dran. Alex, und ich habe dir heute das mitgebracht. Dein Bier, du hast es schon vor dir. Ich habe es bei meinem letzten Thüringen-Besuch ergattert, wie man sagt. und
herrlich
habe es uns heute mitgebracht. Wir reden heute über Saalfeld. Weißt du, wo Saalfeld ist, in welchem Bundesland?
Also da du gerade gesagt hast, in Thüringen, rate ich erstmal, ist es in Thüringen?
Natürlich, es ist in Südthüringen. Mir geht also wieder das Herz auf, aus meiner Heimat. Und du hast ein Saalfeld in der Hand. Und die Saalfelder Brauerei wurde von der Familie Gütermann im Jahr 1892 gegründet. Und ich lese dir jetzt was vor, ist nämlich ganz schön. Irgendwie, manchmal kennst du das, wenn sich unsere Themen so anschließen durch Zufall und wir wissen gar nichts davoneinander, weil ich habe dir nämlich auch einen alten Ausschnitt mitgebracht von 1892. Und da es ja damals noch keine Tonaufnahmen gab, werde ich es dir jetzt vorlesen. Was lachst du da so?
Das, wie du es gerade so vorgetragen hast, das fand ich gut.
Und zwar schrieb das Greisblatt von Saalfeld, nur 1892.
Der hiesige Gewerbeverein besichtigte gestern Abend auf Einladung das neu errichtete bürgerliche Brauhaus, das mit den vollkommensten Maschinen der Neuzeit ausgestattet ist und unter anderem noch eine Eismaschine aufweist, was einen durchaus günstigen Eindruck macht, ebenso die Kellereien. Das neue Gebräu fand allseitig Beifall und es ist so vollzüglich bekommen, sodass man wohl die Erwartung aussprechen darf, dass das Saalfelder Bürgerbräu, das von morgen ab offiziell verzapft wird, sich bald in günstiger Weise einführen wird. Wir rufen dem jungen, zugkräftigen Unternehmen ein fröhliches Glück auf zu.
Also auf jeden Fall, hast du das geübt? Also man könnte jetzt für einen kurzen Moment meinen, wenn du jetzt noch die Tonqualität verringerst, es wäre von 1892.
Pass auf, ich werde einfach für den Podcast einfach die Tonqualität auf Volksempfänger nehmen, wir runterregeln und dann werden alle Leute erstaunt sein. Ich glaube, es kommt auch vom Saalfelder Dialekt. Vom thüringischen Dialekt. Wie immer hat es dann, wurde dann in eine Aktienbrauerei umgewandelt und Weimarer Republik gedöns, gedöns, gedöns. Und wie soll es auch anders sein? Ende des Zweiten Weltkriegs, weil es nah am Bahnhof war, wurde es komplett von Bomben zerstört, wie halb Saalfeld auch. Nach der Wende, nach dem Krieg relativ schnell aufgebaut, wurde es 1948 wurde es dann volkseigener Betrieb. 1990 Treuhand, 1991 wurde dann der marode Bau mit veralteter Anlage, weil ich glaube, seit 1892 war da nicht mehr viel passiert und nach dem Wiederaufbau des Kriegs teuer umgebaut für 7 Millionen Euro und ist seitdem eine Privatbrauerei. Es gibt jedes Jahr das Saalfelder Bierfest. Da sollten wir mal hingehen auf unseren Thüringen-Osttour. Saalfelder Brauerei-Besonderheiten, sie machen auch regionale Zutaten und haben einen eigenen Hopfengarten, wo sie Hopfen ernten, so einen kleinen Hopfenanbau. Und machen total, man kann sich so Kleinstbrauereibiere bestellen. Also sie machen so 50 Liter, so Braumanufakturmäßig, dann so Sachen, die man sich für seine eigene Feste abhören kann. So ganz besondere Biere. Also die haben, machen nicht ihre Standardbiere, sondern haben Spaß. Und das Ursaalfelder, was wir jetzt beide gleich trinken, ist das Märzen und wurde vom World Beer Cup 6-mal in Folge mit Gold ausgezeichnet. Hat letztes Jahr Silber eine Medaille bekommen. Der World Beer Cup ist eine der renommiertesten Bierverkostungs- Wettbewerbe der Welt. Über 32 Nationen nehmen daran teil. So, und wir prosten jetzt auf jemanden, denn der ehemalige Geschäftsführer Max Josef Grammelsberger ist letzte Woche gestorben.
Letzte Woche?
Ja. Und nach seinem Tod seiner Frau, also nach dem Tod seiner Frau Ingeborg Grammelsberg, hat er die Ingeborg Grammelsberger Stiftung gegründet, vor ein paar Jahren, die sich für alleinerziehende Mütter in Saalfeld einsetzt. Und da es jetzt so zeitig passt, dachte ich, trinke mal jetzt auf den Geschäftsführer nach der Wende, der es von der Treude übernommen hat, Herrn Grammelsberger, unser Bier.
Ja, herrlich. So. Ach so.
Habe ich auf der Website gelesen. Letzte Woche verschwunden.
Ich liebe ja diese Plop-Flaschen. Oh, das riecht ja richtig gut.
Schöne Farbe, ne? Ach, du trinkst auf Flasche. Komm, ich zeig dir die Farbe.
Ah, herrlich.
Sehr vollmundig und sehr bisschen süß, ne?
Mhm. Es ist auf jeden Fall wirklich ein geiles Bier.
Echt? Sehr orange. Guck mal, der hat selbst der Schaum ist orange. Mhm. Ne? Der Schaum ist nicht weiß, sondern hat auch so einen Rotton.
Oh. Boah, das ist so lecker. Also wir müssen da auf jeden Fall hin.
Ja, ist wirklich gut.
Die hatten schon 1892 gewusst.
Saalfelder kannte ich vor allem gar nicht, das Bier. Ich wundere mich, dass ich das nicht kannte, weil die gibt es ja schon immer. Und sind auch da unten in Südthüringen sehr verbreitet. Also auf der Liste, was die so an Restaurants und Vereinen beliefern, die ist schon ordentlich lang. Also das ist da wohl das Standardbier in Saalfeld.
Kanntest du denn den Ort Saalfeld vorher?
Ja, natürlich. Ich kenne den Saalfeld. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas hat es mit meiner Familie zu tun. Entweder hat da jemand irgendwas gelernt oder besucht oder verwandt. Ich weiß nicht. Irgendwas. Und gute Zugverbindung gibt es. Der Saalfeld hatte bis vor 3 Jahren eine IC-Verbindung. Die jetzt aber bei Nürnberg-Erfurt neu gemacht ist, ist sie weggefallen. Die halten also nicht mehr in Saalfeld.
Oh, die Armen.
Pass auf, ich erzähle jetzt.
Ja. Ja, aber weißt du, was mich erstaunt, bevor du gleich weiter loslegst? Normalerweise gibt es ja so Biere, die dann diese Awards, die sie dann kriegen, ne, die kleben die ja dann alle drauf. Also so, dass das Etikett immer bunter wird und so. Und hier ist es irgendwie in der letzten Zeile mehrfach international ausgezeichnet. Das so ist nach dem Motto, wir haben es gar nicht nötig.
Aber interessant, ne? Schmeckt gut.
Ist wirklich gut, ja.
Willst du, wie unser Stammkommentator Niklas sagen will, ein paar Hot Facts zu Saalfeld hören?
Ja, natürlich.
Alex, wie unser aller Lieblingskommentator Niklas sagen würde, willst du ein paar Hot Facts zu Saalfeld wissen?
Ja, natürlich will ich Hot Facts hören.
Saalfeld, wie immer, also alle, die neu hier dabei zuhören, wir denken uns immer anhand des Bieres, was wir jetzt erst haben, einen Ort aus. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal, finden wir Absurditäten in diesen Orten, die uns die Ohren schlackern lassen, weil wir immer denken, das kann doch nicht sein. Sowas gibt es da, ein Kleinod in Deutschland, ein touristischer Hotspot, ein Highlight, eine Stadtgeschichte, die es so noch nicht gegeben hat. Und jedes Mal stoßen wir auf solche Fakten und denken uns, das gibt's doch gar nicht. Und auch dieses Mal in Saalfeld gibt es etwas, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Und du hast jetzt 3 Versuche zu raten, was das ist.
Was es sonst auf der Welt nicht gibt?
Richtig.
Darf ich vorher erstmal, also ich will jetzt nicht so ins
Blaue ich wollte dich raten. Einfach
ich möchte erstmal mich an.
Ich wollte dich einfach nur total verunsichern.
Das hast du geschafft, vielen Dank. Hat es was mit Lebensmitteln zu tun?
Nein.
Hat das was mit einer Geografie zu tun?
Nein.
Hat es etwas mit einem Gebäude zu tun?
Nein.
Dann also habe ich null Ahnung, wohin ich hinsteuern soll.
Niemand von uns. Aber ich sage dir eins, wenn wir fertig sind, möchtest du sofort nach Saalfeld fahren. Denn es ist gerade Zeit für dieses absolute Highlight. Es ist wieder Saison. Aber vorher ein paar Hot Facts, denn Saalfeld liegt, wie der Name sagt, an der Saale, am Saalebogen. Postleitzahl ist 07318, liegt im Thüringer Süden und hat etwa 30.000 Einwohner. Es liegt im Thüringer Schiefergebirge und Saalfeld ist, wie alle thüringischen Städte, denn wir haben ja alle Völkerwanderungen überlebt, 899 gegründet und damit sehr, sehr alt. Also über 1000 Jahre, ne? Wahnsinn. 1100 irgendwas. Jetzt halte ich fest, 1056, man fasst es nicht, wurde Saalfeld dem Erzbistum Köln geschenkt.
Nein.
Aber du kannst erleichtert sein, denn schon 1208 ging es wieder in Reichsbesitz über, Gott sei Dank. Ne? Köln und Saalfeld sind wieder 2 verschiedene Städte. Und 1871, damit die lange Geschichte, wurde das an das Bahnsystem angeschlossen, an die Reichsbahn. Und damit kam die Industrialisierung nach Saalfeld. Und bis heute, ne, ich habe gesagt, ICE-Strecke, ist der Knoten Saalfeld-Rudolstadt da unten schon ein wichtiger Zugknotenpunkt. Interessant fand ich wieder zur NS-Zeit in Thüringen, nee, zu Buchenwald. Es gab sehr, sehr viele Zwangsarbeiter in Saalfeld, also sehr, sehr viele Unternehmen. Ich habe auf Wikipedia mal geguckt, also die Liste der Zwangsarbeiterstätten in Saalfeld ist erstaunlich lang. Und auch beim Wikipedia-Artikel, es gibt einen großen Absatz dazu, was einerseits bedeuten kann, dass Saalfeld wirklich exorbitant belastet war von Nazi-Verbrechen. Ich glaube aber, dass Saalfeld das relativ gut aufgearbeitet hat zu anderen Städten. Weil es liest sich eher so, als hätte sich Saalfeld da gut mit seiner Stadtgeschichte beschäftigt und versucht sie auch nicht zu vertuschen. So habe ich das zumindest gelesen. Oder zu marginalisieren. Ja, ich hatte es eben schon bei der Brauerei gesagt, April 45, Saalfeld komplett zerstört, richtig schön kaputt gemacht von den Bomben. Es gab, glaube ich, 5 Angriffe mit jeweils mehreren Flugzeugen, die auf Saalfeld eingeflogen sind. Und damit ist die Brauerei zerstört worden. Genau, und wurde dann von den Amerikanern friedlich übergeben. An die Amerikaner. Aktuell, Hot Facts der Neuzeit, CDU-Bürgermeister, AfD 17,2%. So, und jetzt halte ich fest, die Besonderheit von Saalfeld. Denn was hat Saalfeld als einzige Stadt der Welt, was es sonst nirgendwo gibt? Saalfeld ist berühmt für, und zwar überregional berühmt für, seinen Ostereierbaum.
Ich bin gespannt, was das genau heißt.
Der Ostereierbaum ist so berühmt, dass er einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Ist nicht irgendein Baum, so ein bisschen. Der Ostereierbaum stand seit 1965 bei der Familie Kraft im Garten. Es hat angefangen mit 20 Eiern und bis 2015 wurden es über 10.000 Eier. Ein touristisches Highlight.
10.000 Eier?
10.000 Eier pro Baum, die sogar, jetzt halte ich fest, jedes Jahr, bevor der Baum austreibt, wieder abgeschmückt werden mussten, weil der Baum sonst davon stirbt. Weil es ist so dicht mit Eiern behangen.
Das war auch wirklich mein Gedanke. Ich dachte so, erstmal, wie groß ist dieser Baum? Und selbst dann, 10.000 Eier, das hält doch kein Baum aus.
Eieiei. 2015 war das letzte Jahr, in dem der Ostereierbaum bei Familie Kraft im Garten geschmückt worden ist. Ich habe ein Zeitzeugendokument ausgegraben für dich. Und zwar Herr Kraft berichtet den Saalfelder Regionalnachrichten 2015 über die Geschichte des Ostereierbaums, dem letzten Eierbaum schmücken und der Zukunft des Ostereierbaums. Viel Vergnügen.
Liebe Zuschauer, mit einem lachenden und einem weinenden Auge bin ich heute hier auf die Rödern hinaufgegangen zu Herrn Kraft. Nicht das erste Mal, Herr Kraft, dass wir heute hier sind, aber es ist ein ganz besonderer Tag heute, denn wir wissen beide, es ist das letzte Mal.
Ja, es ist das letzte Mal, gell? Aber wie gesagt, bis zum Ostermontag ist der Garten noch auf.
Wir haben es gehört, überall sind Sie präsent. Es gab eigentlich keinen, der nicht hier oben war. Sie sind ein richtiger kleiner Star mit Ihrer Frau geworden und dem Eierbaum.
Ja, das stimmt, gell? Aber das war nie unsere Absicht.
Das war nicht die Absicht. Wann hat es eigentlich angefangen? Wir müssen es immer wieder sagen. Wie war der Anfang?
Der Anfang war mein Schulweg in der Schule früher. Da gab es in der Fleischgasse einen Fliederstrauch, der zu Ostern geschmückt war. Und das war mein Aufhänger mit dem Moment, wo ich Kinder hatte. Und da hatte der Baum, war ja nur ein kleines Bäumchen, da war er mit 18 Eiern voll. Die Mutter hat dann Eier ausgeblasen, die Kinder haben sie dekoriert und nach 45 Jahren steht dann so ein Wahnsinn da.
Wahnsinn, 10.000 sind es mittlerweile geworden. Herr Kraft, hat man denn ein Lieblingsei?
Mein Ei, meine Lieblingseier sind die goldenen. Aber die goldene Farbe hat den Nachteil, die oxidiert. Die hält nur 2-3 Jahre und dann ist sie fast die dunkelbraun.
Herr Kraft, Sie haben natürlich immer...
Alex, ich muss kurz Pause machen. Du kannst jetzt hier nicht bei lachen. Das Eier ist eine ernste Angelegenheit.
Sorry.
Kannst du jetzt mit Herr Kraft, der das letzte Mal seine Eier aufhängt, ausreden lassen? So, kann ich jetzt mal... So, still jetzt. Das ist eine ernste Angelegenheit.
Man hat viel, viel Kraft gebraucht beim Schmücken des Ostereierbaumes und das Wetter. Das Wetter hat so manches Schnippchen geschlagen.
Ja, ja. Wir haben die Eier schon aufgehängt bei Schnee, bei Wind und Sturm. Ja. Wir müssen ja immer mit Aufhängen 4 Wochen vor Ostern beginnen, da wir...
So, und du sagst, in Thüringen passiert nichts, Alex.
Ich kann das...
Du sagst aber, bei uns wäre nichts los.
Nee, es ist auch, ich finde einfach dieses Ding, was du da gerade vorspielst, da ist jeder Satz ein Highlight.
So, kann jetzt Herr Kraft bitte zu Ende reden.
Der 14. Tag vor Ostern immer einen Garten aufgemacht haben.
Ja, und bis Ostersonntag kann man ihn sehen, diesen wunderbaren Eierbaum zum letzten Mal. Aber Herr Kraft, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, wirklich zum letzten Mal.
Wirklich zum letzten Mal. Ich habe jetzt gesundheitliche Probleme mit dem Kreislauf. Und ehe ich von der Leiter purzel, dann machen wir lieber Schluss. Die Kinder sind sowieso schon fast böse gewesen, dass wir dieses Jahr überhaupt noch mal geschmückt haben. Die haben sie uns voriges Jahr schon verboten.
Natürlich ist der Baum ein Highlight für die Menschen hier in Saalfeld und natürlich von überall her. Aber wie soll es weitergehen? Ich habe gelesen, Sie suchen einen Nachfolger. Wie ist das, Herr Kraft? Würden Sie jetzt sagen, wenn ich jemanden habe, der so einen Baum hat in der Größe, Mensch, ich übergebe dir die Eier, ich unterstütze dich vielleicht mit Rat und Tat, nicht mit beim Schmücken, aber so einfach mit dabei sein. Würden Sie das machen oder wie ist der Gedankengang?
Alex, hast du Lust?
Ich würde die Eier übernehmen.
Ich finde es nicht gut, dass du dich lustig über uns machst. Wir sind Thüringer. Wir haben unseren eigenen Eierbaum.
Nee, ich mag einfach diese Reporterin, die einfach sich echt gut für dieses Interview vorbereitet hat.
So, ich mach mal mir weiter.
Mir ist gerade zu warm.
Ich dauere noch 12 Minuten.
Unser Gedankengang war, die Eier abnehmen und Schluss. Aber es sind nun viel Besucher da gewesen, die hier sagen, das dürft ihr nicht. Und auch viele Leute haben ihr Interesse an den Eiern schon bekundet. Und da haben wir jetzt zu dem Entschluss uns hingerafft, erst einmal den Osterrummel vorbeikommen lassen, dann selber zur Ruhe kommen. Und dann entscheiden wir uns, was mit den Eiern wird.
Herr Graf, vielleicht kommen wir dann noch mal vom Saale-Info-Kanal und machen einen Aufruf hier. Wir rufen auf, wer hat Interesse an den Eiern? Wer möchte diese wunderbare Tradition, die auch der Stadt Saalfeld viele, viele Besucher beschert? Das muss man sagen. Ich bewundere das, so eine Privatinitiative, die so viele Menschen hier auf die Rödern lockt. An eine Stelle von Saalfeld, die man eigentlich gar nicht so kennt. Also Hut ab. Ich muss sagen, Hut ab, Herr Graf. Es war immer wieder schön, hier oben zu sein. Es gehört einfach mit dazu. Aber trotzdem, einmal ist Schluss, Sie ziehen das jetzt durch. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch viele, viele tolle Osterfeste und vielleicht so ein kleiner Baum wieder mit, wie der Anfang war.
Ich muss aus Lachen, als der Herr Kraft noch gesagt hat, ja, vielleicht Eier ab. Herrlich.
Du hast halt Penelo-Humor, es ändert sich nicht. Alex, ich möchte das jetzt abrunden, das Thema.
Achso, nee, ich habe nur gelacht wegen Abrunden.
Denn es war ja 2015. Ja. Und du fragst dich doch sicher, was ist aus dem Saalfelder Eierbaum geworden? Wie hat sich denn jemand gefunden?
Ich hoffe doch, dass sich jemand gefunden hat. Ja. Ich meine, im Endeffekt, das ist das Highlight von Saalfeld. Sorry, der musste jetzt raus.
Ja, und es hat natürlich jemand gefunden. Und zwar seit 2016 dann. Hat eine Initiative das übernommen, und zwar wechselt der Eierbaum jetzt seine Location. Es gibt ganz viele Menschen, die in Saalfeld sagen, dieser Eierbaum gehört jetzt seit über 50 Jahren hier zu dieser Stadt. Und man wechselt jetzt ab, der Baum rotiert durch städtische Gärten, durch private Initiativen. Jedes Jahr steht er woanders, und nach wie vor ist der Eierbaum in Saalfeld ein Highlight. Und alle Leute kommen zusammen zur Osterzeit, freuen sich über diesen Baum, besuchen den und haben Spaß mit dem Saalfelder Eierbaum.
Aber wie groß ist denn dieser Baum, dass der jetzt auch noch durch die Gegend fahren kann?
Der Baum fährt nicht Eier. Durch die Gegend. Die Eier fahren durch die Gegend und jeweils an einem anderen Baum werden die geschmückt.
Aber ganz ehrlich, wer zählt denn auch die ganzen Eier? 10.000 Eier, hast du mal 10.000 Dinge gezählt? Hast du schon mal, also ich bin schon bei 100, werde ich fuchsig. Meinst du, das sind Schätzungen?
Ich glaube auch, das sind grobe Schätzungen. Man wiegt 10 Eier, wiegt alle Eier und sagt dann, ja, aber ich finde es, also jetzt mal abschließend, ich finde es eine schöne Initiative da. Ich finde es schön, dass Thüringer auch Spaß haben. Man wird uns ja viel Ernsthaftigkeit vorgeworfen, Maulfaul und Langeweile, und das stimmt gar nicht. Saalfeld lebt, Saalfeld hat ein geiles Bier, Saalfeld hat einen Eierbaum und eine Bürgerinitiative, die eine Tradition über 50 Jahre alt ist, von der Familie Kraft weiterleben zu lassen. Und ich würde mir total gerne nächstes Jahr mal den Eierbaum angucken.
Also ich finde es auf jeden Fall auch schön, ehrlich gesagt, bin ich, also wenn diese Folge hier aufhört, werde ich erstmal diesen Baum googeln, um zu schauen, wie der aussieht.
Er ist spektakulär.
Oder meinst du, ich sollte warten, bis ich nächstes Jahr mit dir die Tour dorthin bringe?
Also meine Wunschvorstellung wäre, wir nähern uns Saalfeld mit verbundenen Augen und ich mache dieses Gesichts, weißt du, ich mache hinten so diesen Knoten auf und du siehst auf erstmal den Eierbaum mit Verrührung.
Und du sagst mir vorher gar nicht, dass es Saalfeld
ist. Genau, so eine Überraschung, du weißt nicht, wo du bist, und dann stehst du vor diesem Eierbaum.
Durch den Eierbaum errate ich praktisch, in welchem Ort wir sind.
Genau. Ja, dann guck dir Google ruhig den Eierbaum. Also googelt bitte alle den Eierbaum, ist spektakulär.
Das mache ich dann mit dir und dem Wasserwerkskrokodil. Augen verbunden, und dann musst du raten, welcher Ort das ist. Weißt du noch, welcher das ist?
Ach, Kolbitz. Ich wusste auch was mit Itz.
Kann sein.
Aber Kolbitz war ganz lecker. Ein bisschen sauer, habe ich noch in Erinnerung. So, das war mein Bierort. Wieder mal spektakulär. Wir haben was gelernt, von dem wir nie dachten, dass es in Saalfeld auf uns wartet, und haben wieder ein touristisches Highlight für uns gefunden, für unsere Osttour.
Ja, nicht nur für uns. Also ich glaube, dass einige Leute hier auch jetzt ein Highlight haben. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Vielleicht für ein Fazit zu früh in so einem Podcast. Aber wir fangen ja an, über diese Orte zu sprechen, und häufig sind ja die Geschichten, über die wir sprechen, ja nicht unbedingt mit der DDR verbunden, also schon gar nicht mit unserer Ostzeit, sondern diese Orte haben ja schon weitaus früher existiert und haben weitaus früher ihre Geschichten aufgebaut. Das heißt also, diese Orte zu kennen, ist auch Teil einer deutschen Geschichte, die man kennen sollte.
Also und gleichzeitig, ganz, ganz viel, ja, wo du das gerade sagst, ist, finde ich, den Eierbaum natürlich auch eine schöne, also jetzt eigentlich fast ein eine Ikone für Kultur, die in der DDR entstanden ist, bis heute lebt, aber nichts mit Systemwechsel zu tun hat. Also dem Eierbaum ist es vollkommen egal, ob er in der DDR aufgehangen wurde oder jetzt 30 Jahre später im Hier und Heute. Es spielt gar keine Rolle. Der Sozialismus oder Kapitalismus oder West und Ost hat dem Eierbaum keinen Abbruch getan.
Ja, und genauso auch eben ne, der erste Kindergarten. Ja.
Aber das meine ich eben mit den Orten, weil du sagtest, ne, die Orte in der
Älteren. Sozialismus.
Auch unsere Geschichte, unsere Heimatorte, die in der DDR stattgefunden hat, hat ja eine Geschichte vorher gehabt und hat eine Geschichte nachher.
Da fällt mir noch was ein, und zwar das Interview, was ich erwähnte mit dem Bischof, was ich im Spiegel gelesen hatte bei der Jugendweihe-Recherche, Bischof Fork, der sprach auch davon, dass es wurde dann von der Kirche im Sozialismus gesprochen. Also sie haben ganz bewusst, also im Sozialismus, das betont, weil sie sagten, nicht mit, nicht für, sondern sie haben akzeptiert, dass sie eine Kirche sind, die im Sozialismus sind und sich sozusagen oder akzeptieren, dass sie in diesen Rahmenbedingungen sind. Und das war es. Aber genauso wie sie akzeptiert haben, dass die Kirche auch in ganz anderen Systemen schon existierte und die Kirche wahrscheinlich auch danach existieren wird. Also das war so, ich will jetzt das nicht alles gleichsetzen, aber das blieb mir noch so hängen. Also wie er das so beschrieben hatte, wie man sich praktisch über das Größere legen möchte. Also über die Systeme hinweg. Ja, das vielleicht noch so zum Abschluss.
Wie immer möchte ich gerne eine Frage zum Abschluss stellen.
Ulala.
Jetzt wird es ja Sommer. Sonnst du dich eigentlich? Bist du so ein Mensch, der sich, sobald Sonne kommt, auf so ein Handtuch legt, nur mit Unterhose an und die Sonnenstrahlen auf sich einwirken lässt?
Überhaupt nicht.
Ich auch nicht. Mach's gut, Alex. Tschüss, auf Wiedersehen.
Mach's gut und tschüssing.